Hallo, willkommen bei Dev Radio. Am Mikrofon ist Riki. Mit mir im Studio sind einmal
Jens
und
HD.
Okay, wir hörten gerade aus dem Watch Dogs Soundtrack von Brian Raetzel The Loop. Ja. Falls ihr das jetzt im Podcast dann hören konntet, heißt das wohl, dass Ubisoft ja gesagt hat zu meiner E-Mail. Wenn nicht, dann haben sie noch nicht geantwortet oder haben Nein gesagt.
Mhm. Das ist eine geheime E-Mail, oder? Dass du ja jetzt nichts dazu erklärst.
Ja, ich hab sie angeschrieben, ob wir es im Podcast haben dürfen.
Ah, okay.
Bin mir nicht mal sicher, ob sie mir überhaupt lesen oder ob die Leute an der E-Mail-Adresse dann einfach sagen, was zum Teufel will der da? Ich meine, ja, ich weiß ja nicht mal, welche Abteilung ich da anschreiben muss.
Ich bezweifle, dass irgendeins da drauf schaut, aber könnte ja passieren.
Könnte ja passieren, genau.
Genau.
Ja, wieso der Soundtrack? Ich hatte vor gehabt, heute über Hacken zu reden. Also Hacken im Sinne von, wie es die Welt versteht, wie es in der Popkultur dargestellt wird, wie es in Wirklichkeit aussieht und wie man auch ohne Computer hacken könnte.
Ja, ja.
Ich meine,
Stichwort Lifehacks und so, ne?
Ja, genau.
Ja, es gibt ja so ein ganz bekanntes Blog, das bestimmt jeder kennt, Lifehacker, was vermutlich keiner liest, aber...
Ich kenne das nicht mal.
Was? Das ist so ein Blog, das halt ständig solche Lifehacks publiziert. Ich glaube, deswegen kommt glaube ich, auch der Term Lifehacker.
Okay.
Egal.
Ja, immer wenn ich Sendung mache, erzähle ich irgendwas, was in der Welt aktuell passiert oder auch nicht passiert.
Auch Markus macht es mittlerweile.
Ah, okay. Also das Einzige, was ich wirklich nennenswertes aktuell habe, ist die Ice Bucket Challenge. Mehr oder weniger ist das, was die Leute immer tun. Sie werden herausgefordert, nehmen die Herausforderung an oder lehnen sie ab, je nachdem. Wenn sie annehmen, kippen sie sich einen Kübel Eiswasser über sich drüber und filmen das auch noch, damit das auch jeder sehen kann. Mhm. Theoretisch ist auch dabei gedacht, darauf auf die Krankheit ALS, amyotrophe Lateralsklerose, aufmerksam zu machen. Was aber irgendwie die meisten Prominenten dann doch nicht mehr machen.
Nicht?
Ja, irgendwie.
Also alle, die ich bis jetzt gesehen habe, haben gesagt, man soll an die ALS Foundation donieren und haben dann also kurz erklärt, was es denn heißt, wo man das hat und wer es denn hat, zum Beispiel Stephen Hawking. Ganz bekannte Person. Also meistens sterben die Leute nach einigen Jahren, die das haben, aber Stephen Hawking lebt ja immer noch. Seit 40 Jahren hat er es, glaube ich, schon. Und das ist halt immer das Beispiel, das halt hergenommen wird für halt ALS, schlimme Krankheit. Sollte man was dran ändern.
Ja, was hat das denn eigentlich mit diesem Eiswasser zu tun?
Da habe ich noch nicht nachrecherchiert. Ich glaube auch, dass es gar nichts damit zu tun hat. Außer, dass halt diese ganze Challenge-Geschichte, was ihr bestimmt auf YouTube mal mitgekriegt habt, dass irgendwelche 10-Jährigen alles tun. Es gab ja diesen Cinnamon-Challenge, wo man halt so einen Löffel Cinnamon esst und
Zimt.
Dann kein, Zimt. Und dann nicht trinken soll, was ja nicht geht. Und also lauter so Sachen. Jemand hat sich vermutlich gedacht, das soll man doch was Positives damit machen, damit, wenn die Kinder sich alles wehtun, dass sie dann auf jeden Fall auch noch was Gutes damit erreichen. Und deswegen Ice Bucket Challenge.
Okay. Also ich weiß nicht, die Ice Bucket Challenge ist, glaube ich, weniger gefährlich als die Zimt Challenge.
Weniger?
Ich schätze, es ist weniger gefährlich.
Ja, ich schätze auch. Also wenn du Wasser trinkst danach, dann ist es, glaube ich, die Cinnamon Challenge auch nicht gefährlich, aber... Also es gab lauter so eine ganze Schwung von diesen Sachen, was die Kinder heutzutage alles machen.
Ja, Mutproben halten.
Früher damals noch, ne? Was wir alles gemacht haben. Ich glaube, da sollten wir gar nicht erst drüber anfangen reden.
Ach was?
Erzähl doch mal.
Nein.
Ja, bevor wir überhaupt über Hacken reden können, sollten wir ja vielleicht mal ein paar Begriffe erklären. Ja, was ist denn ein Hacker nach unserer Definition?
Was heißt jetzt unsere? Heißt es jetzt der TTC oder?
Sagen wir mal.
Der Definition der Leute, die sich damit auskennen und wissen, wovon sie reden.
Ja, ja, gut. Also auch da gibt es unterschiedliche Ansichten, muss ich jetzt gleich sagen.
Nicht die Definition, die die Medien immer verwenden.
Ja, ja, gut. Also, was ist denn die Definition? Naja, ein Hacker ist jemand, der sich sagen wir mal ganz allgemein, jemand, der sich mit Systemen auskennt und sich anschaut, was kann ich der sonst noch draus bauen, wie kann ich es verändern, wie funktioniert es, wie verstehe ich das?
Einen unorthodoxen Ansatz wählen im Allgemeinen, würde ich mal so sagen. Also jemand, der ein Problem nicht auf die altherbekannte Weise löst, sondern jemand, der komplett neu rangeht und sagt, das Problem kann ich zwar so lösen, aber hey, ich kann da auch irgendwie einen anderen Weg wählen, der vielleicht eleganter ist und so dann ja eine ganz neue Art und Weise finde, das Problem zu lösen. Das könnte ein Hacker sein.
Und auch ganz viel davon lernen, glaube ich.
Genau.
Ich glaube, das ist auch eine Hauptkomponente. Auf jeden Fall für mich.
Wissen und verstehen und das Zeug auch da nicht irgendwie als Blackbox betrachten und genauso muss ich es machen, ich habe keine Ahnung wieso, sondern wenn ich es anders versuche, was kommt dabei raus, was ändert sich, was lerne ich dabei?
Ich glaube, das ist eine gute Definition, ja.
Das, was die Medien immer so als Hacker verstehen, das wird im Allgemeinen vermutlich mehr so als, oder was ist im Allgemeinen, das würden die Menschen wohl eher, die was von verstehen, wohl eher als Cracker bezeichnen dann so.
Ja, genau.
Leute, die wirklich sagen, sie machen was ja, also, kaputt, was Illegales.
Hat irgendjemand mal auf der UMCCC-Webseite geschaut, dann gibt es da so ein Teil Chaos-Material, wo man tatsächlich Artikel findet, so wie How to become a Hacker und was ein Hacker-Näherung sei und lauter so Sachen.
War das nicht der Text, der irgendwo oben anfängt mit besorg dir eine Axt und schlag auf irgendwas ein? Oder, nee, das war der CCC Köln.
Ja. Gut, das wäre auch ein Beispiel.
Ganz nach dem Motto, ich hack nicht nur Petersilie, ne?
Also es gibt da einen Link nach ein ganz altes Dokument aus dem, was steht denn hier? Ja, da steht in Revision History und der Copyright ist aus 2001. Von dem Dokument ist eigentlich noch nicht so neu. Und das erklärt eigentlich genau, was man als so traditioneller Hacker dann lernen soll.
Ja, wie nennen wir denn so, wenn wir von Hacker reden, die Leute, die wirklich in den Medien als Hacker dargestellt werden? Also die Bösen, vor denen sich die Firmen fürchten?
Security Researchers.
Naja, das wären dann ja vermutlich wohl die Black Hats.
Ja, nee, ich glaube Crackers oder Black Hats wäre ja, das,
genau. Was genau, du
ja, vor wen fürchtet? Ja, vor einem gewöhnlichen Cracker fürchten sich ja normalerweise nur Firmen. So Privatpersonen haben meistens Probleme mit der dritten Klasse von der Leuten. Das sind Script-Kiddies, das sind einfach Leute, die ihnen langweilig ist und irgendwas machen.
Die nicht mal grundsätzlich Ahnung haben, sondern halt einfach...
Moment, ja, genau.
So, also, hey, irgendwer hat mir irgendein Tool gegeben, also mache ich irgendwas damit und dann so total random.
Ja, genau. Also man holt sich ein Tool, lässt es laufen und macht irgendwas kaputt damit. Das ist, was ein Script-Kiddy
macht. Das ist grundsätzlich, sind das so die Leute, die sagen, boah, Alter, ich hack dich. Und dann sagst du ihnen, ja, okay, meine IP ist 127.0.0.1.
Ja.
Manchmal wissen sie, dass 127.0.0.1 und man selber ist, ja, dann reicht auch irgendwas 127.125.68.3, weil das ist auch ein Loop auf sich selber. Und dann, oh, der Typ hat den Chat verlassen. Oh, ein Wunder.
Ja, genau.
Meistens sind das dann diese Art Leute, die keine Ahnung von der Materie haben und dann immer groß rumprollen.
Ist das ein anderes schönes Beispiel?
War das nicht irgendein Chatprotokoll von einem IRC-Chat?
Doch, sowas stimmt auch.
Dafür kann man kurz auf bash.org nachschlagen.
Genau.
Aber zurück zum Thema.
Ja, da ja die Begriffe irgendwie von den Medien so aufgeweicht wurden, ist man dazu übergegangen, die Begriffe anders zu nennen. Deswegen gibt es jetzt irgendwie White Hats, Black Hats, Grey Hats. Und Red Hats?
Okay, Red Hat ist mir jetzt unbedingt neu.
Okay, Red Hats ist immer der Witz dabei. Red Hat ist die Firma, die Red Hat Linux macht.
Ja, schon klar. Aber ich dachte, Red Hats hat auch noch eine Gruppe. Weil ich habe auch mal der Term Blue Hats gehört, weil ich auch nicht mehr weiß, was es jetzt heißen soll. Und es gab auch noch Green Hats. Das hat irgendwas mit ökologischer Computing zu tun, glaube ich.
Okay.
Aber das ist jetzt nicht...
Ich glaube, das sind beide Witzen.
Ja, genau.
Hier. Referenzen auf diese Terme findet man zum Beispiel auch bei XKCD. Wenn die jetzt Person einen schwarzen Hut hat, ist sie ein Black Hat.
Jetzt musst du natürlich kurz erklären, was dein XKCD ist für die Mithörer, die es nicht kennen.
Auf xkcd.com findet man jeden Montag, Mittwoch und Freitag einen neuen Comic, der jeder an sich eigentlich sozusagen unabhängig ist und irgendeine Geschichte erzählt, die je nachdem, ob man das Wissen hat oder auch nicht, witzig ist oder auch nicht witzig ist.
Um mal die Warnung vorzulesen, hier steht: Warning, this comic occasionally contains strong language, which may be unsuitable for children, unusual humor, which may be unsuitable for adults, and advanced mathematics, which may be unsuitable for liberal arts majors.
Im Großen und Ganzen eigentlich mehr so ein Geek-Comic.
Ja, ja, genau. Also ungeschickt für allen.
Also ich habe selbst schon auf explainxkcd.com schauen müssen. Das ist das Wiki, das jedes Mal das XKCD dann erklärt.
Früher gab es eine Forum dazu, wo jeder spekuliert hat. Das war sehr lustig.
Jetzt spekulieren Sie in dem Wiki.
Ja, ja, genau.
Auch eine Tendenz. Jetzt geht man von den Foren weg und geht zum Wikis hin. Ne?
Ja, ja, ich glaube, das Forum gibt es immer noch. Es wird nur nicht mehr auf der Hauptseite verlinkt.
Es kann auch sein, dass die Leute... Naja, Wikis haben den Vorteil, da kann jeder rumeditieren und man muss nicht ewig runterscrollen, um den letzten Post zu finden.
Ja, nee, gut. Meistens gibt es auch so einen Knopf Last.
Genau.
Gut. Und ja, das waren denn Black Hats. Was sind denn White Hats?
Naja, White Hats sind ja eigentlich die Leute, die ja von Firmen angestellt werden, um zu sagen, ich bezahle dich und... Aha. Du findest mir jetzt sicher, also ein Pen-Tester zum Beispiel, also Penetration-Tester wären ja ein klassisches Bild für Whiteheads eigentlich.
Also ich bin jetzt kein Whitehead, sehe ich das richtig?
Ich weiß nicht, was du in deiner Freizeit so machst.
Also was ich geschäftlich mache.
Ja, du wirst ja zum Beispiel auch dafür bezahlt, also du machst das ja nicht um, ja, du machst das ja, um die Sicherheitslücken zu finden und zu fixen, nicht um die Sicherheitslücken auszunutzen, genau, wie der klassische Blackhead das machen würde.
Ich glaube, das ist eine bessere Definition, ja. Mhm.
Ja, und was sind dann Greyheads?
Tja, das ist schwierig.
Das wusste ich jetzt auch nicht so genau.
Also nach dem, was man mir mal erklärt hat, alles, was dazwischen ist. Vielleicht weiß es ja irgendeiner der Zuschauer. Ihr könnt uns auch gerne anrufen. 0731 9386499. Nicht, dass ihr jemals irgendwer angerufen hat, außer zu dem Fall, dass ich wieder mal vergessen habe, das Mikrofon auszumachen, während Musik läuft.
Ja, genau. Nee, gut. Ich glaube, wenn du das so definierst, dann sind alle Greyheads.
Schätze ich auch.
Ja, genau.
Weil die ganz Guten gibt's nicht.
Naja, Greyhead ist dann, könnte man sagen, ja jeder, der versucht, persönlich was draus zu lernen. Okay, Sicherheitslücken aufspüren, persönlich was draus zu lernen, aber keinen Schaden zuzufügen. Mhm. Weil er zieht keinen persönlichen Nutzen aus dem Fehler, also keinen Nutzen außer seinem erworbenen Wissen daraus. Mhm. Und die Abgrenzung zum Whitehead ist wirklich schwierig. Also das ist so... Mhm. Weil was macht der Whitehead? Der macht ja auch nur zum Verstehen. Und er fixt noch. Der Whitehead fixt noch die Probleme vermutlich. Der Greyhead lässt sie einfach bestehen.
Vielleicht aus der allwissenden Müllhalde. Aha. Ein Whitehead hält sich wirklich an alle Gesetze und auch die eigene Hacker-Ethik.
Ethik? Klar.
Während ein Greyhead einfach möglicherweise sagt, mir scheißegal.
Aha. Du hast jetzt gerade die eigene gesagt. Welcher ist es denn? Gibt es eine offizielle Definition? Oder ist es eher so, ich mach das, was ich für richtig halte?
Es gibt da halt irgendwelche Sachen, die große Hacker mal gesagt haben, aber...
Ja, gut.
Beziehungsweise das, was die Hacker am MIT halt sagen.
Ja, da gibt es auch verschiedene Ansichten, glaube ich.
Wobei es ja in Deutschland sowieso so ist, wenn... dass du eigentlich gar kein Whitehead sein kannst.
Ja, wieso? Geht doch.
Nein.
Du kannst ein Pentester sein.
Ja, aber die Tools sind theoretisch in Deutschland verboten. Also hast du automatisch schon irgendwelche Gesetze gebrochen. Du kannst.
Moment.
Der Verstoß des Gesetzes wird möglicherweise nicht geahndet, wenn du es für die Forschung oder tust und so und dokumentierst und so. Aber laut Hackerparagraphen, ich habe vergessen, welcher das war, sind die Tools eigentlich generell verboten.
Okay.
Also eigentlich
würde mich interessieren.
Also eigentlich dürftest du den Leuten nicht Wireshark beibringen, du dürftest dir gar nichts tun.
Doch, Wireshark darfst du denen beibringen, weil die brauchen das für Entwicklung. Das ist kein Hacker-Tool, Wireshark.
Es ist aber als Hacker-Tool verwendbar.
Ja, Netcat ist auch als Hacker-Tool verwendbar. Ich will da gleich mal meinen Laptop verbieten.
Linux ist als Hacker-Tool verwendbar.
Windows auch. Windows sogar besser manchmal. Sollen wir Windows verbieten? Da sind wir doch alle froh.
Netzwerkkarten verbieten.
Gut.
Ja. Was verstehen denn jetzt die Leute so allgemein in Popkultur und außerhalb unseres Dunstkreises den Unterhexen.
Vielleicht noch, bevor wir da weitergehen, und vielleicht auch so ähnlich an dem Thema doch, wir haben jetzt White Hat, Black Hat, Grey Hat und so weiter besprochen. Das sind aber sehr genau auf einem Teilmenge von der Hackerkultur genommen. Also das sind die, die halt irgendwas mit Security machen. Also irgendwas mit Web Security oder irgendwas mit wie schütze ich Software oder vielleicht auch wie schütze ich andere Geräte und so weiter. Und das hat eher noch nichts zu tun mit alles andere, das man heutzutage mit Hacking bezeichnen würde.
Zumindest, dass ich mit Hacken bezeichnen würde. Ich meine, Hacken ist für mich nicht nur das am Computer.
Ja, genau. Also, aber auch am Computer gibt es noch viel mehr dann als nur halt so Security-Zeug. Was da total interessant ist und wo ich mich besser auskenne als mit das andere. Aber es gibt ja das Beispiel von einem Hackerspace. Vielleicht gehe ich jetzt auf dein Programm voraus. Ja, egal. Es gibt Hackerspaces oder auch manchmal Makerspaces genannt, wo man halt hergehen kann und sich mit irgendwelchen Leuten zusammensetzt und da irgendwas lernt oder irgendwelche Hardware baut.
Übrigens, ein Stockwerk über dem Studio ist zum Beispiel so einer, jeden Donnerstag auf.
Ja, genau. Aber leider ist der nicht so einfach zugreifbar, irgendwie. Also die Hackerspaces, die ich kenne, die sind, da kommt man relativ einfach rein, dann kann man halt hingehen und ein bisschen so rumhacken und hier ist es, ja, ich weiß es nicht, ich war ja einmal da, ich habe es einmal von ihm gesehen. So
oft da, also der hier hat sich ja gegründet, weil der andere, den der CCC ja versucht hat zu gründen, so weit weg war, dass den niemand gefunden hat.
Ja.
Neben Niedrig.
Wo denn?
Neben den Dietrich beim
Bürgernetz. Das ist total weit.
Ja.
Ja, gut.
Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Machen wir Musik.
Du wolltest Popkultur machen. Aber machen wir doch erst Musik, das ist auch Popkultur.
Aha. So, wir sind wieder zurück. Das war gerade eben, wenn ich jetzt richtig lese, DedSec.
Also D-E-D. Sec.
Ja,
das war ein sehr kurzer Track.
Ja, er war sehr kurz. Der nächste ist auch nur eine Minute lang. Was ist so Popkultur? Okay, was? Ich würde es nicht wirklich Popkultur nennen, aber wenn in den Nachrichten immer so kommt, die Webseite des FBI oder des CIA wurde gehackt, dann verstehen ja die meisten im Moment, oh mein Gott, unsere Daten vom Geheimdienst sind alle weg und sind jetzt irgendwo und jeder hat sie und Apokalypse.
Ich glaube, wir wissen alle, dass es nicht so funktioniert.
Ja, eigentlich heißt es ja, irgendjemand hat das Poster, das die CIA oder das FBI aufgehängt hat, abgerissen und ein anderes hingehängt.
Way.
Ja. Vergleiche XKCD-Nummer, was weiß ich, findet man dann schon.
Ja, bestimmt findet man das. Jetzt so auf die Schnelle leider nicht.
Ja, okay. Wann ist das Spiel jetzt nochmal rausgekommen?
2013, glaube Ende November 2013.
Nicht 2014.
Ach nein, stimmt, sie haben es verschoben auf 2014, genau, kam erst dieses Jahr
raus. Ich dachte erst März oder so.
Genau.
Okay.
2013 war der ursprüngliche Release-Termin.
Also irgendwann diesen Jahres wurde Watch Dogs von Ubisoft rausgebracht. Ein Spiel, worum es um den Hauptcharakter geht.
Also ich erkläre es mal kurz. Ja. Es geht um Aiden Pierce, das ist so ein durchschnittlicher 30-Jähriger, nur der Typ hat es halt richtig drauf.
Das ist durchschnittlich?
Naja, also gut. Eigentlich im Aussehen her durchschnittlich und kommt rüber wie ein ganz normaler Mensch. Er hat allerdings ein kleines Smartphone, das ihn dazu ermöglicht, ungefähr alles zu machen. Er kann Ampeln nach Willkür schalten, er kann Zugbrücken hochziehen, er kann, ich weiß nicht, ob man die hier so allgemein kennt, diese Poller, diese Straßenpoller hoch runterfahren. Er kann auf die Daten sämtlicher Menschen in Chicago, das Ding spielt in Chicago, zugreifen, Geld aus ihren Konten stehlen, das am Automaten einfach so rauslassen, ohne EC-Karte, ohne alles.
Ja, gehen wir genau darauf ein.
Und genau.
Ja, im Spiel tut er mit dem Handy irgendwas rumdrücken und der Geldautomat kriegt ein Bluescreen. Man sieht das so als Windows 98 Bluescreen halt und das Geld kommt raus.
das ist nicht mal so weit hergeholt. Auf den meisten Geldautomaten läuft ja ungefähr ein Windows.
Windows CE allerdings.
Ja, aber es ist ein Windows.
Ja, Windows CE, das sieht immer dann so ähnlich aus wie das Windows 2000, falls die Leute das überhaupt noch kennen.
Ja, ich denke, die kennen das nicht.
Ja, Windows 2000 war ja diese Sache, wo Microsoft es plötzlich nicht mehr vertreiben durfte, weil sie irgendwas verkackt haben, rechtlich.
Ich glaube, das war doch, dass sie einen Internet Explorer immer zwangsweise mitgeliefert haben und laut EU-Recht...
Das ist XP.
Nee, das ist XP. Das ist ja. XP. Da gab, und für jede andere Windows-Version mussten sie jetzt ein Update nachliefern.
Das gleiche gab es übrigens auch für den Media Player.
Genau.
Obwohl das weniger bekannt ist. Das war, glaube ich, auch XP.
Ah, okay.
Aber bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Also das, was damals aber sehr schrottig war, war nicht 2000, sondern NT. Nee, ME, sorry.
Millennium.
Ja, Millennium Edition.
Irgendwie, jedes zweite Windows ist broken.
Ja, gut. Ich glaube, da brauchen wir nicht drauf eingehen.
Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ja, wie ist es denn in Realität? Das habe ich jetzt über Fefe jetzt gelesen, aber das ist auch auf gängigen Hacker-Blogs und so auch verlinkt. Zwei 14-Jährige haben es tatsächlich geschafft, einen Geldautomaten zu hacken, indem sie die Bedienungsanleitung vom Geldautomaten sich runtergeladen haben und die Standard-Superpasswörter eingegeben haben. Sie haben jetzt nichts Bösartiges getan, aber sie haben jetzt noch hingeschrieben, ja, dieser Geldautomat, also ATM eben, ist gehackt und bitte nicht verwenden. Aber sie hätten halt auch richtig böse Sachen tun können, wie zum Beispiel Geld rausnehmen. Und
jetzt kann man gleich in die Diskussion starten. Sind wir jetzt bei White Hat oder bei Grey Hat?
Das sind definitiv Grey Hats.
Das denke ich auch, ja.
Die haben sich nämlich nicht an geltende Rechte gehalten bei der Aktion vermutlich.
Das ist ja, und das ist auch nicht so wirklich Moreum, um das jetzt so hinzuschreiben und zu sagen, hey, also ich würde auf jeden Fall erst der Hersteller kontaktieren und dann sagen, hey Jungs, da ist was ganz Komisches unterwegs.
Ja, was kann der Hersteller machen? Der Hersteller hat ja das Video geschrieben. Also eigentlich muss die Bank es referieren.
Ja, okay, ja, der Bank.
Die Bank hätte die Passwörter ändern müssen, das ist das Einzige. Weil man kann dem Hersteller ja nicht dafür ankreiden, dass er sein Manual hochgeladen hat. Das ist ja vollkommen okay. Die Bank braucht das vielleicht auch, oder? Diejenigen, die den Automat warten. Aber dass die Bank die Passwörter nicht ändert, das ist halt...
Also, andere Möglichkeit als Black Hat würde man natürlich sagen, ich hole mir jetzt was Geld von dem Ding mit meiner eigenen Karte und Konto und verklagt dann der Bank.
Naja, es gab diesen Fall, das war auch mit dem Automaten, da hat jemand den Automaten so umprogrammiert, dass der Automat statt 20 Dollar Scheinen dachte, er gibt 1 Dollar Scheine aus. Dann ein bisschen Geld abgehoben und ich glaube, es waren irgendwie 5 Dollar und dann kamen halt 100 Dollar raus, weil halt die 20er für den Einser gehalten.
Ja, das ist wahrscheinlich einfach im falschen Fach gelegt worden, oder?
Nein, er hat das so umprogrammiert, dass der das so interpretiert hat, dass er, in Amerika sind die ja alle gleich groß, die Scheine vom Formfaktor. Und von daher funktioniert das vermutlich auch eher als bei uns, aber trotzdem, dass der Automat halt einen 20er für einen 1-Dollar-Schein hält.
Ja, schön.
Okay, ich weiß jetzt zwar nicht, was du genau meinst. Jetzt verstehe ich es. Erzähl doch,
Erzähl doch, okay. Also heute Morgen kam bei mir auf Twitter vorbei von irgendeins, den ich aus den Niederlanden kenne, der hat geschrieben, "The Lone Coder is a ghost image from a time when programmers were few and far between." Also wir nehmen jetzt das Beispiel von dem Hauptcharakter aus Watch Dogs, der auf alles zugreifen kann und auch vielleicht gut programmieren kann. Und
er ist ja nicht alleine. Er hat ja eine komplette Gruppe hinter sich.
Wirklich? Ja. Das ist jetzt Spoilers vielleicht, oder?
Ja, also es gibt noch ein paar Leute, die ihn dabei unterstützen, das ist so.
Okay, ja, das verraten die Trailers nämlich nicht. Ich habe mir nur die Trailers angeschaut.
In ein paar Trailers kommen auch noch die anderen Leute vor, so als
Nebencharaktere. Also sie kommen, glaube ich, nur als Stimme vor und nicht wirklich im Spiel und ansprechbar, meines Wissens.
Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt hier aber auch nicht zu viel verraten, das ist jetzt auch so.
Ja,
aber
ja.
Die Leute kommen nicht nur als Stimme vor, du triffst die auch teilweise.
Okay.
Wir sind übrigens auch auf Twitter zu erreichen und mit dev_radio.
Den Unterstrich bitte nicht vergessen. Die Dev Radio ohne Unterstrich ist irgendein inaktiver Account, der irgendwie in den USA lokalisiert ist.
Aha.
Keine Ahnung, was die machen.
Genau. Nur so als Hinweis, weil du ja gerade vom Telefon erklärt hast, erzählt hast.
Naja, ich kann ja mal gucken, ob vielleicht irgendjemand schon was geschrieben hat.
Was? Kannst du was zu Watch Dogs sagen?
Was ich noch sagen kann, ich habe ja vorhin gesagt, dass er auch Ampeln nach Willkür schalten kann. Es gab in New York, ich bin mir nicht sicher wann, das müsste in den letzten 2-3 Jahren gewesen sein, einen Typen, der hat sich für, ich glaube, knapp um die $100 ein Gerät gekauft, selber zusammengebaut. Damit konnte er aus einer Meile Entfernung Ampeln schalten, wie er wollte. Mhm. Ampeln vor sich, Ampeln hinter sich, sonst wo.
Und ganz hat, schalten.
Ganz schalten.
Okay.
Das hat er, die haben in die Straße eingelassen, irgendwelche Sensoren. Und er hat dann mit diesem Gerät auf diese Sensoren zugegriffen und ist dadurch irgendwie in die zuständige Zentrale für die Stadt gekommen und hat da Ampeln schalten können.
Ja, okay, das ist schön. Das gibt es ja in Ulm auch, ja. Ja, nicht so ganz, aber es ist tatsächlich für in manche Situationen für, ich glaube, Busfahrer möglich, um halt die Ampelschaltung zu verändern.
Es gibt
ja auch mit quasi so einem Knopfdruck-Geschichte funktioniert.
Es gibt auch in manchen Städten, hauptsächlich in größeren, die Möglichkeit, dass Rettungsfahrzeuge via Funksignal einzelne Ampeln schalten. Das habe ich schon gesehen. Manchmal siehst du auf Ampeln Antennen, dann kann die Polizei oder der Krankenwagen, falls gerade Not ist, und sie ist dann meistens an Ausfahrten, die irgendwie für jede Minute oder alle 2 Minuten allerhöchstens mal eine Grünschaltung kriegen, dass sie hinfahren, grünschalten und sofort durchfahren können. Und allgemein das könnte man auch grundsätzlich nutzen.
Genau. Ich habe das Artikel gerade zurückgefunden. Wir werden das dann nachher auch auf der Webseite stellen, in dem Moment, dass der Podcast online kommt.
Ja. Im Spiel hat es natürlich das CTOS, das Central Operating System, genau, das zentrale Betriebssystem, das alle Geräte haben und auch alle haben, das aber auch gleichzeitig alles überwacht und alles weiß. Geheimdienste lassen grüßen. Das ist das, was auch anzapft, um alle Daten zu kriegen. Beziehungsweise auch, um alles zu steuern, weil es ja alles macht.
Kann ich hier jetzt nochmal kurz einhaken und von dem Fernsehserie Person of Interest erzählen?
Erzähl.
Wo nämlich genau das letzte der Fall ist und sich halt verschiedene Geheimdienste, ich werde jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt verschiedene Geheimdienste, die sich streiten, um wer jetzt das genau das System besitzt. Und ob man da drauf zugreifen kann, weil was das System macht, ist quasi eine Totalüberwachung und eine künstliche Intelligenz.
Oh, noch eine künstliche Intelligenz oben drüber.
Ja, genau. Und das ist quasi so eine leicht futuristische Geschichte. Und ja, da geht es auch sehr viel von so Hacking, von so Knopfdruck-Hacking. Aber immer relativ akkurat. Und manchmal sieht man auch einen schönen Terminal, wo dann halt tatsächliche Sachen laufen, wo man erwarten würde, hey, das könnte tatsächlich was Sinnvolles sein. Also ansatzweise richtig. Und das fand ich beeindruckend.
Ja, früher war es ja so bei Hacker in Popkultur, dass man ja immer, wenn es Hacken war, hat man irgendwelche komischen Zeichen gesehen, die einfach hinzufliegen, so à la Matrix. Später kommen Leute dazu. Später und glaube ich aktuell immer noch sieht man Terminals.
Ja, genau. Also man kennt das schöne Beispiel, ich glaube auch der Film Hacker, wenn ich mich nicht täusche, wo halt einer da sitzt und auf dem Keyboard rumdrückt und dann setzt eins sich daneben und die drücken zu zweit auf einem Tastatur, weil das geht ja schneller. Und schneller ist ja besser.
Genius.
Kann man auch Skript das zu schreiben. Braucht man ja keine Person.
Okay. Ja, noch hier ein Hinweis, es ist nicht immer gut, alle denn alles das gleiche Betriebssystem verwenden.
Ja. Es ist auch nicht gut, wenn alle jetzt die gleiche Standards verwenden. POSIX. Nee, gut. Da muss man ja nicht sich nicht immer zu laut gegenüber Windows beschweren.
Weil was hatten wir da? Wir hatten doch irgendwann mal eine Idee gehabt, dass für das Capture the Flag, dass wir alle Rechner, so mehrere Rechner nehmen und die dann als Gateway benutzen und jeder Gateway hat ein anderes Betriebssystem und nach 5 oder so haben wir endlich die eigentliche VM.
Ah. Kann man machen.
Wir haben dann zwar Pings, die jenseits gut und böse sind, aber wir hätten einen Layer an interessante Security.
Ja, gut. Also ich erinnere mich jetzt, an eine Diskussion, die ich für die Arbeit hatte. Wir machen halt zur Forschung auch so Steuersysteme, wo man sich heutzutage eigentlich damit beschäftigt, die umzubauen auf ein standardisiertes System, also Windows teilweise. Mhm. Also die ganz alte Sachen war früher alles proprietäre, selbstgebaute Betriebssysteme und das war A, zu teuer und B, völlig scheißunsicher. Also schlimmer als Windows. Stufenweise schlimmer und auch stufenweise teurer.
Okay.
Und also Windows ist in vieler Aufsicht scheiße, aber es hat auch seine Vorteile, auch für Security sogar.
Man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden.
Genau.
So, meine brauchbaren Notizen gehen langsam zu Ende.
Jetzt schon?
Ja.
Das ist aber sehr schnell.
Naja, es gibt halt noch irgendwie das, was noch aktuell in bestimmten Kreisen populär ist, Ingress. Da hat das Begriff Hacken eigentlich wirklich nicht wirklich was mit Hacken zu tun.
Das hat was mit Hacken zu tun. Das ist doch eher so wie Geocaches, oder?
Ja, ja, aber was hat das Hacken damit zu tun, wenn ich jetzt ein Portal hacke, in Anführungsstrichen, und Items rauskriege?
Ah, okay. Ja, also es ist so, ja, schwarz
aus. Halt ne, du hackst halt eine Vending Machine, also so ein Snack-Automaten.
Ah, ja, ja.
Genau.
Ja, ja. Also man läuft rum, das Bildschirm sieht schwarz aus und das hat grüne Kreise irgendwo.
Oder blaue.
Oder rote, oder?
Ne, grau.
Ja,
es gab Gerüchte, dass es irgendwann eine rote Partei geben soll, aber ich verweise auf die Folge über Ingress und andere Spiele. Folge,
welche Folge ist denn das?
Boah, das müsste ich nachgucken.
Das musstest du nachgucken. Naja, wir haben jetzt für die Abbeschaltungen gehabt, aber wie sieht es denn mit interessanteren Teilen aus?
Kameras also, zum Beispiel? Du willst überwacht werden? Übrigens, ich hab in Ulm eine Kamera gefunden von der SWU, die auf den Platz vorm Ulmer Rathaus gerichtet ist, auf dem Platz, und von jedem Menschen frei zugänglich ist.
Aha.
Ohne dass man darüber aufgeklärt wird, dass man unten auf dem Platz überwacht wird, was laut deutschem Gesetz eigentlich verpflichtend ist.
Das hättest du jetzt nicht sagen sollen, weil jetzt haben die so gerechtlich.
Du meinst, jetzt haben die ein Problem?
Ja, weiß man nicht.
Ups. Nein, auf jeden Fall. Also da gibt's es gibt einen, ich weiß nicht, wer Reddit kennt, das ist so eine.
Gibt's Leute, die Reddit nicht kennen?
Ich weiß es nicht, das ist ja das Problem. Also Reddit ist so eine Seite, wo man halt irgendwie Zeug posten kann, um es jetzt kurz zusammenzufassen.
Also ich bin nie auf Reddit. Ich versuche Reddit zu vermeiden.
Ich weiß nur, es gibt ein Subreddit, der sich mit kontrollierbaren öffentlichen Webcams beschäftigt.
Aha.
Und da lässt sich eben auch die Kamera aus Ulm finden.
Ah, okay.
Kleine Berühmtheit, dein
Cool. Film. Welche ist denn das? Welche Seite vom Rathaus ist denn das?
Ich weiß jetzt gerade, ich konnte sie leider noch nicht genau lokalisieren.
Also schade. Dann können wir nachher noch mal recherchieren und so.
Genau. Wir können auch mal nachher den Link zur Verfügung stellen. Allerdings ist das Java-Sicherheitszertifikat von dem, die benutzen ein Java-Applet. Und das Sicherheitszertifikat ist schon so ancient und kaputt und abgelaufen, dass man seine Java-Einstellungen auf richtig niedrig setzen muss, damit das Ding überhaupt läuft. Aber
läuft es sicherlich nur unter Java 6, oder?
Nee, ich habe es mit Java 7 zum Laufen gekriegt.
Tatsächlich.
Ja, und es liefert sogar einigermaßen sinnvolle Bildraten, so um die 30 Frames per Second. Man erkennt zwar keine Gesichter, aber auch wieder eine tolle Sache. Es gab, ich weiß nicht mehr in welchem Rahmen welches Projekts, wurde ein Algorithmus entwickelt, der Menschen anhand ihres Gangs erkennen soll und identifizieren soll.
Und da gibt es ein Buch dazu. Also ein Fiction-Buch. Also von dem, Gott, wie hieß der jetzt nochmal? Der ist auch Autor auf der Webseite Boing Boing, wo ganz viel gepostet wird über so Hacking-Sachen und auch über so Copyright-Sachen. Schlag jetzt mal kurz den Namen nach.
Also ich weiß, dass dieses Projekt und der Algorithmus Realität waren und auch funktioniert haben.
Ja, okay. Weil das Buch heißt Little Brother und der Autor heißt Cory Doctorow. Und da gibt es mittlerweile auch ein Nachfolgesbuch, das ich noch nicht gelesen habe. Aber ein der Sachen ist halt, dass es da eine Schule gibt. Also es geht um eine Schule von etwa 17 oder so. Und der läuft dann in die Schule rum. Und da gibt halt Kameras, die Gestenerkennung machen.
Ah, okay. Also wie gesagt, ich weiß, dass es auch mittlerweile einen Algorithmus gibt, der Menschen an ihrem Gang und an ihrer Fortbewegungsart erkennt. Mhm. Und das sollte für so eine Kamera ja ausreichen. Und wenn man die Gesichter nicht erkennen kann. Mhm. Und es gibt Leute, die kennt man, die rennen immer in demselben Aufzug rum, immer selbes.
Ja, ja. Aber da können wir mal das Algorithmus testen. Das fände ich schon interessant eigentlich.
Könnte man mal machen. Ich weiß nicht, ob das Ding frei verfügbar ist. Das könnte auch sein,
dass man es nach. Da kann man das Projekt ausschreiben oder so.
Ja,
ist ja Biometrics. Das ist ja, kann man ja Security-Tipps dazu aufschreiben.
Genau. Ist ja eine Masterarbeit.
Ich finde jetzt die Folge, wo wir über Ingress geredet haben, irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung.
Aha.
Ich bin irgendwie zu doof, gerade zu suchen.
Vielleicht steht er nicht mehr nicht ins
im Archiv.
Ja, genau.
Im Sendeplan ist auch nichts.
Im Sendeplan ist auch, ja, das ist manchmal ein Problem bei uns, dieser Webseite, wo irgendwie keiner sich pflegt. Also ich hätte mich dieses Wochenende hinsetzen wollen und da ein paar Sachen updaten und so. Oh,
ich hab's gefunden. Folge 240.
140?
240.
240, so. Das ist aber viel. Ich schreibe jetzt mal kurz irgendwo 240 rein.
Ja.
Und ja, gut. Also das Wochenende war irgendwie Steam Sale und so. Und es gab andere interessante Sachen, die man auch machen konnte. Leider. Gut, also reden wir weiter über dein Kamerasystem. Oder vielleicht über Reddit.
Nee. Nein, aber es ist schon interessant, wie viele offene, die ganzen New Yorker Web, die ganzen New Yorker Traffic Cams sind alle frei verfügbar. Mhm. Gut, in Amerika mag die Situation rechtlich anders aussehen, aber allein schon die Riesenmenge an öffentlich frei verfügbaren Kameras, auf die jeder Mensch zugreifen kann, ist doch eigentlich schon unglaublich. Mhm. Es gibt auch, habe ich letztens auch gehört, es gibt eine Malware-App, die
eine Malware-App?
Ja,
ist das jetzt ein Malware oder eine App, der Malware kennt?
Nein, das ist eigentlich Malware als dedizierte App, beziehungsweise du kannst es auch in andere Apps implementieren.
Ja, also, okay, also Malware.
Malware,
okay,
eigentlich. Ja. Das ist nur Malware, also, sorry. Es gibt Malware, die sie erfordern natürlich Kameraberechtigung, ist so gut sind die Smartphones abgesichert. Einigermaßen gut sind die abgesichert.
Gut.
Aber ich meine, als ob die meisten Leute überhaupt lesen, was die sagen, so, ich will die App installieren, ja, bla bla bla, mach halt einfach. Also sie erfordert Kameraberechtigung und fotografiert mit Hilfe aller Kameras, die das Smartphone bietet, die gesamte Umgebung. Wann immer ich irgendwo hingehe.
Was in meiner Tasche holen will.
Im Großen und Ganzen. Aber die Zeit, die das Smartphone aus der Tasche verbringt, reicht aus, um mit den Bildern ein zumindest akkurates Bild von deiner Umgebung zu machen. Also die Fotos werden aufgenommen und dann an einen zentralen Server geschickt und der rechnet daraus dann die Umgebung, in der du dich befindest. Mhm.
Lustiges Beispiel, wenn man ein Android-Telefon hat und man ein bisschen programmieren kann, muss man mal Folgendes versuchen. Eine App schreiben, der irgendwas macht und dann, wenn das Bild ausgeschaltet wird, ein paar Mal die Webbrowser aufmachen. Da muss man einen Standard-Webbrowser konfigurieren, dann kann man Daten, in dem Moment, dass das Smartphone ausgeht, Daten verschicken über der Webbrowser. Da brauchst du keine Berechtigung dazu.
Das ist interessant.
Ja, das ist sehr interessant. Nur mal so interessante Sachen von Smartphone Security. Also deswegen habe ich auch keinen Standard draußen.
Tja, ich habe ihn noch, aber ich benutze ihn nicht mehr. Aber das ändert nichts daran an der Sache. Ich sollte mal wohl wirklich runterschmeißen. Ja, ja. Du machst mir Angst. Wer von euch hat alles ein Auto?
Ein Auto?
Ein Auto.
Du.
Oder ja, wer fährt öfters mal ein Auto?
Du vielleicht.
Also ab und an ja, aber es ist lustig. Das Auto ist ja auch mittlerweile sehr viel Elektronik, also außer jetzt hier irgendwelche Oldtimer, die noch irgendwie, keine Ahnung, 5 Meter Kabelbaum drin haben und sonst nichts, wo die einzige Elektronik vielleicht die Zündkerze ist.
Also was war nochmal den Zahl, meistens über 200?
2 Kilometer Kabelbaum meistens.
Ja, Kabelbaum, aber ungefähr 200 ECUs in ein neues Auto, durchschnittliches.
Ja.
Nee, was habe ich gehört? Angeblich funktioniert das, dass man über
den Reifendrucksensor kannst du auf die CPU zugreifen, auf die zentrale Steuereinheit im Auto.
Nee, das war ja noch schlimmer.
Das ist aber ein sehr altes Beispiel.
Irgendwie konntest du per irgendwie Bluetooth oder WLAN den Airbag auslösen.
Ja, das geht auch.
Mhm. Was halt verdammt
nervig. Nicht nur auslesen, sondern du kannst auch das Auto von fern fahren.
Ja. Du kannst auch das. Und du kannst alle möglichen, also jeden Beweis, dass irgendwie das Auto gehackt wurde, sage ich jetzt einfach mal, also dass auf das Auto remote zugegriffen wurde, lässt sich auch von remote löschen. Das heißt,
Sicher?
Ja, okay. Meines Wissens nach schon. Also ich müsste den Artikel mal raussuchen, aber es gab irgendwelche Forscher, die haben...
Das ist diese Gruppe hier. Also ich werde den Link nachher ins Internet stellen, aber es ist autosec.org, also autosec.org.
Ich bin mir nicht sicher, ich müsste mal nachschauen, aber könnte die Website gewesen sein. Mhm. Die haben für verschiedene Automodelle probiert, wie sie auf die Steuereinheiten zugreifen können, eben auch durch Luftdruck, durch Bluetooth, Musikplayer. Und laut dem Artikel war es möglich, das Auto fernzusteuern. Der Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr, das Auto zu steuern. Mhm. Er wurde aller Möglichkeiten beraubt, irgendwie was einzugreifen. Und all die Beweise, dass dass das Auto manipuliert wurde, konnten gelöscht werden.
Okay. Meines Wissens nach. Ich glaube, das letzte Teil hat nämlich bei dem Projekt in dem Moment, dass ich davon gehört habe, noch gefehlt. Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist eigentlich genau, was sie gemacht haben. Aber es gibt, glaube ich, mehrere Gruppen, die dann arbeiten. Also es kann dann anders sein. Das Problem von das Löschen ist übrigens ein etwas interessantes Teil. Nämlich in manche Autos gibt es eine Art Data Recorder, der quasi write-only.
Du meinst so Art Flugschreiber?
Ja, so Art Flugschreiber, ja. Also was davon jetzt eigentlich genau Realität ist und was davon halt so Sachen, die Forscher behaupten, ist, das ist mir eigentlich nicht so klar, ehrlich gesagt, aber wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist mein Gefühl da so, dass es doch in einige Autos eingebaut wird. Also wenn jemand hier ganz, ganz viel Erfahrung hat in dem Thema, zum Beispiel weil sie bei Daimler arbeiten oder irgendwelche andere Autohersteller, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns kurz einen Hint gebt, ob das jetzt tatsächlich stimmt, obwohl es ja niemals erlaubt wird von diesen Herstellern. Und eigentlich alle Hersteller generell sagen, ha, das machen wir nicht, wir geben keine Informationen frei, all unsere Autos sind sicher. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema von Auto-Security.
Bis auf Toyota, die ständig ihre Autos wieder zurückrufen, weil sie es fixen wollen.
Ja,
und
ja.
Sich dann eingestehen, dass Scheiße passiert.
Mhm. Weil sie wissen, aber man weiß es nicht so wirklich. Ich habe immer das Gefühl, dass die da sehr, sehr vorsichtig sind. Und es gibt auch mehrere Forscher, die sagen, es gibt zwar ganz, ganz viele Probleme, aber man will sie nicht publizieren, weil keiner es publiziert. Und ich glaube, wenn alle sich hinsetzen und das halt als Gesamtes machen, dass es dann schnell besser wird.
Hm. Okay, Musik.
Ja.
Jetzt kommt, keine Ahnung.
Nochmal Watch Dogs.
Ja.
Mit der Track Creepy Color.
Willkommen zurück bei Dev Radio. Über das Thema Hacken. Mittlerweile weiß ich sogar, dass wir die Folge 270 haben.
Was? 270 schon?
Ja.
Schon oder schon wieder? Ja, gut.
Also, wir sehen mal. Ich habe im Plan nichts drin, stehen, dass 270 belegt ist. Jetzt habe ich es belegt. Ja. Jetzt haben wir Folge 270. Demnach ist es auch jetzt auch jede gerade Folge eine Live-Folge und jede ungerade Folge eine Podcast-Folge.
Ah, okay. Ja, sollten wir da was erzählen, oder?
Ja, das
wie offiziell wir auch. Ist das jetzt eigentlich?
Ja. Wir haben es also beschlossen und machen es einfach, also tun wir es so.
Also die machen, haben recht, sagt Markus über. Also,
es ist beim Radio immer so gewesen.
Also, Hintergrund ist folgendes. Am Montag beim CT3-Treffen, also das wöchentlichen, wurde entschieden, dass wir einen zweiwöchentlichen Podcast aufsetzen. Und diese Folgen werden dann halt aufgenommen. Das werden zum Beispiel Interviews und Themenbesprechungen sein, die etwas mehr Vorbereitung erfordern und die vielleicht auch nicht unbedingt in das genau zweistündige Radioformat passen. Und die Idee ist jetzt folgendes, wir machen einerseits Podcasts, zweiwöchentlich ungefähr, und dann noch Radiosendungen. Und da gibt es einige Podcasts am Puffer jetzt, die quasi normale aufgenommene Folgen sind. Und wir werden dann anfangen mit das Produzieren von so Podcasts, die werden dann ins Internet gestellt und fürs Radio wird dann das aufgefüllt mit Musik entsprechend.
oder auch nicht aufgefüllt, wenn es länger ist.
Und nicht aufgefüllt, weil es länger ist. Also da, das bezweifle ich, dass es jetzt sofort passieren wird, aber es könnte natürlich sein. Letzte Woche haben wir eine Folge aufgenommen, wo wir auch über sowas Ähnliches geredet haben, also eigentlich alles Mögliche ist. Wir haben uns unterhalten über Programmieren und so Sachen. Und die war genau zwei Stunden. Also da muss, glaube ich, noch was geschnitten werden.
Also die Idee ist, dass alle 4 Wochen eben live ist und alle anderen 4 Wochen eben der Podcast gesendet wird.
Genau.
Ist für das Team um Markus, das die Podcasts macht, einfacher, weil sie mehr Zeit haben, einen Podcast vorzubereiten, und um das Team um mich höchstwahrscheinlich, das die Live-Sendungen macht, auch besser, dann muss ich mich nicht gucken, dann passiert nicht das, was jedes Mal passiert ist. Hey, über was reden wir diesen Sonntag?
Ja, genau. Oder so wie heute. Ah, wir hatten doch entschieden, dass es keine Folge gab. Und da gab es doch einen. Also bin ich jetzt hier. Steht mein jetzt kalter Kaffee noch im
Ach, die hättest du mitnehmen können.
Ja, die hätte ich mitnehmen können.
Und wenn nicht, du hast doch sicher ein Mikro zu Hause, oder?
Ja, aber ich stell mir mal vor, dass ich jetzt meinem Kaffee in die Mikrowelle stelle. Ich glaube, das...
Ach, du weißt doch, kalter Kaffee macht schön.
Ach, das ist mir jetzt neu.
Ja, gut. Bevor wir dann zu dem anderen Thema kommen, nämlich Hacks oder Computer, noch kurz, ja... Auch in Anime und Zeichentrick kommt öfters mal Hacker vor. Die einen sind das, was man typisch so kennt. Die anderen sind dann so, wie das ursprüngliche alte Bild von Hacker ist, vollkommen übertrieben. Sie tippen ein bisschen auf dem Computer rum, brauchen 3 Tastaturen. Nee, 6 waren es.
6 sogar.
6 Tastaturen, die man mit einem speziellen Treiber zusammenschalten muss.
Aha. Da kenne ich ihn wirklich.
Und lassen zum Beispiel geheime Satelliten abstürzen. Und den gegnerischen Server explodieren.
Ja, das ist doch schön. Also das kann man mit Systemen von heutzutage natürlich auch machen, wenn man zum Beispiel irgendwelche Kernkraftwerke angreift.
Ja, dann explodiert auch nicht der Rechner, sondern das Kernkraftwerk.
Ja, gut. Ist ja fast das Gleiche, oder?
Okay.
Ich glaube, wir werden jetzt nicht wieder von dem Mythos von AirGap erzählen. Stattdessen gehen wir weiter mit das tatsächlichen Thema.
Ja. Kommen wir eben zum anderen Thema. Hacks ohne Computer. Vielleicht kann ja irgendeiner der Zuschauer was erzählen. Zuhörer, es schaut ja keiner zu.
Ja. Zum Sie Glück. Können bestimmt in so einem schwarzen Bild halt reinschauen, während halt der Musikplayer läuft und den Podcast abspielt. Das sieht ja schwarz aus, ist der Zuschauer.
Ach, wir werden doch sicher überwacht. Irgendwo gibt es doch wieder eine Webcam, die offen zugänglich ist.
Da oben auf dem Münster, oder?
Ja, wir können auch hier eine Webcam aufstellen und auf Twitch streamen. Das wäre zum Beispiel ein Hack.
Oh Gott.
Aber der wäre schon mit dem Computer.
Wäre das ein Hack für dich?
Ja, wir streamen einfach.
Ja, gut.
Obwohl es nicht vorgesehen war.
Okay, ja.
Alles, was nicht vorgesehen ist, ist doch ein Hack.
Stimmt, ja, okay. Sind wir uns einig.
Okay. Zum Beispiel Nudeln im Wasserkocher kochen, oder?
Das wäre auch so ein typischer Hack, ja.
Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert.
Ich denke gar nicht. Es wird total dreckig.
Also ich habe mal...
Naja, kommt auf den Wasserkocher drauf an. Also okay. Ich denke mal, es gibt ja eben diese mit Heizspirale und mit versteckter Heizspirale. Und ich meine, grundsätzlich die mit versteckter Heizspirale sind ja nichts, wenn du einen Edelstahl hast, sind ja nichts anderes als ein Kochtopf.
Ja,
grundsätzlich könnte es funktionieren.
Okay.
Aber ja, das sind dann halt auch wieder so Studenten-Hacks, ne? Also.
Ja, aber Studenten sind doch am einfallsreichsten, also wenn es sowas geht. Ich meine,
ich glaube, Studenten sind schon das Hauptpublikum, für wem Lifehacks interessant sind. Weil man damit Geld sparen kann und weil man damit Sachen effizienter machen kann, weil man eigentlich keine Lust hat, diese überhaupt zu machen.
Also ich habe mal versucht, Eier im Wasserkocher zu machen. Es ging, also als ich dann irgendwann den Topf, den Deckel weggemacht habe, weil meiner bei mir reagiert hat der Bimetall immer dann erst, wenn der Deckel zu ist, weil sonst nicht warm genug ist, dann ging es dann auch. Ich habe aber trotzdem eine Uhr aufstellen müssen.
Ja, Uhr aufstellen musst du ja so oder so, oder?
Nee, nicht unbedingt. Also wenn ich dann zum Beispiel die Eier im Reiskocher mache, dann brauche ich keinen, weil dann macht es der Reiskocher einfach von selber.
Gut, du willst aber auch vermutlich harte Eier haben, wenn du dann jetzt wiederum Eier möchtest, die ein bisschen anders sind, so
etwas weichere Eier.
Frühstückseier, so
weiches Frühstück ist ja nicht, dann backst du die ja. Nee, nicht backen, das heißt braten.
Er meint tatsächlich gekochte Eier. So.
Nein, wirklich gekochte Eier, bloß halt ein bisschen weicher in der Mitte.
Weil das Eigelb halt noch flüssig ist, ne?
Also es das Gelb flüssig kenne ich, aber nur für gebratene Eier. Eigentlich.
Wie gesagt, es gibt Leute, die mögen sowas, da brauchst du dann eh wieder eine Uhr. Also ich meine, das mit deinem Reiskocher funktioniert auch nur, wenn du wirklich hart gekochte Eier komplett durchhüllst.
Ja, Wasserkocher. Das, was ich ja mache, ist ja Vitamin C-Tabletten, weil man damit ja zugeworfen wird auf Familienfesten und so.
Aha. Also einen anderen schönen Lifehack.
Ja, ich nehme die Vitamin C-Tabletten immer in Wasserkocher und koch einmal und kipp's weg und mein Wasserkocher ist entkalkt.
Ach so. Da verwendet man doch eigentlich einfach so Essig, oder?
Das machen die wenigsten. Also irgendwie.
Ich mache das immer.
Ja, weil das die meisten, die ich befrage, nehmen dann irgendwelche so komisches Zeugs, das man auf jeden Fall nicht trinken kann. Ich meine, wenn du Essig trinkst. Essig
kannst du auch nicht trinken.
Ja, wenn du Essig trinkst, gehst du auf jeden Fall nicht drauf. Aber wenn das andere Zeugs, das die Leute immer so nehmen, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so gesund ist.
Ah ja, Essig trinken ist auch nicht so gesund insofern.
Essig ist also gesund.
Wenn du es mit Essig machst, ist halt der Hauptsache, dass du quasi dass du nachher noch einmal nachkochst mit kochendes Wasser, weil sonst schmeckt der im Kaffee ja nach Essig.
Ja, was für Lifehacks kennt denn unsere Zuhörer? Ihr könnt uns gerne anschreiben im Twitter, im IRC oder auch anrufen. Telefonnummer wäre 0731986299. Twitter
dev-radio.
Genau. Und IRC wäre auf ircn-ulm.de / devradio zusammen.
Aha. Und ohne Unterstrich.
Genau. Nicht, dass da jemals irgendjemand geschrieben hat, wobei ich sollte mal kurz reingucken.
Ich wollte sagen, ich bin jetzt gerade nicht im ERC drin und wir sind natürlich alle da und erzählen irgendwelche Sachen, die wir schon gerne im Senderstudio erwähnen
vielleicht, würden. Vielleicht schreien sie einen auch gerade einem IRC gerade zu.
Ja, genau.
Wie wahrscheinlich, ja?
Also meistens, wenn ich hier war halt irgendwelche Leute in ERC aktiv. Obwohl es ja so ein ERC-Surfer ist, wo man denkt, ja, da kann man auch mal updaten. Vielleicht hat man auch gerne Nicknames mit mehr als 8 Charakteren.
Vielleicht hat man, also ich habe auf jeden Fall gerne Nicknames, wo mehr als nur numerische Zeichen erlaubt sind. Alpha-Zeichen erlaubt sind. Ist ja nicht mal alphanumerisch, ich kann nicht mal Zahlen reinhauen.
Brauchst du auch nicht.
Ja, ich möchte aber gerne, also das, was ich auf anderen IRC-Servern ja immer habe, ist ja über die Änderung des Nicknames zu den Status bekannt zu geben, so AFK.
Oh, das ist so böse. Das sollst du niemals machen. Hä? Das ist so ein Scheiß.
Da muss ich dich ja mit noch mehr Nicknames auf die Ignore-Liste setzen.
Genau.
Wieso denn nicht?
Oh, das ist so nervig, der kommt die ganze Zeit. Gut, ich erzähle jetzt nicht weiter. Stattdessen erzähle ich von einem Lifehack. Also, es gibt viele Lifehacks und meistens denkt man so, ja, wozu braucht man das überhaupt? Manche sind zwar sehr praktisch. Das erste ist halt das Bekannte, das ihr vielleicht auch kennt als deutsche Biertrinkende Leute. Das ist ja halt das, was man so von außen denkt.
So das Klischee, ne?
Ja, genau. Also ich als Ausländer denke dann, Deutschland, die trinken alle Bier. Stimmt natürlich gar nicht. Andere Sache. Genau. Also was macht man, wenn man Bier gekauft hat und man eigentlich auch Bier trinken will? Also man kommt abends heim und hat irgendwem zu Besuch und hat irgendwelches Bier und das muss jetzt sofort kalt sein. Was macht man denn? Naja, man nimmt ein Gefrierfach, legt dann das Bier rein, nachdem man es mit einem Papierteil umwickelt hat und das nass gemacht hat. Stellt dann Uhr auf 10 Minuten und dann wartet man.
Okay. Und
nicht zu lange, weil dann platzt es. Also sollte es platzen, habe ich mal gehört.
Das ist mir schon durchaus mal, also nicht direkt mir, aber einer Person, die ich kenne, ist das, einem Kumpel von mir ist das damals passiert, als der Bier in die Gefriere gelegt hat und dann aus Versehen vergessen hat, dass das Bier noch in der Gefriere war. Dann hatten wir Bier zum Lutschen. Bier-Eis.
Ja, weil Wasser, es ist ja Wasser und es wird ja, also wenn es friert, dehnt es sich aus.
Ja, das ist auch nicht komisch, dass es passiert. Also was ich interessant finde an diesem Hack ist, dass man quasi das mit Papier umwickeln und nass machen, dass es viel, viel schneller geht, als dass du es halt ohne Papier drin legst.
Okay.
Und das sind halt, also das ist für mich der Kern von so Lifehacks, wo man halt Sachen davon denkt, warum hat keiner sich das ausgedacht?
Genau.
Das andere
Warum ist das nicht Common Knowledge?
Also, ja, genau. Also das, ja, das andere Beispiel.
Das ist doch genauso wie dann gewisse Leute im Montagstreff immer herkommen und dann ihre Flasche haben und mit nassem Papier umwickelt haben und sagen, ein Kühlschrank.
Ja, ja, das würde auch gehen, habe ich noch nicht gesehen, aber...
Das haben sie immer wieder, also immer im Sommer,
ja, okay,
wenn es dann warm ist.
Ja, das, ja. Das mit dem Bier kaltstellen kenne ich ähnlich. Aha. Man nimmt ein Gefäß, reicht auch eine Spüle, irgendwas wo das Bier reinpasst, noch ein bisschen Eis und Salz. Mhm. Weil das ist auch ganz komisch, wenn man Salz benutzt, um Eis von der Straße wegzubekommen, dann wird es erstmal kälter, bevor es anfängt zu schmelzen. Das heißt, die Gesamttemperatur sinkt und dadurch wird dann das Bier auch schneller kalt weil es ja.
Ah, okay, ja.
Zwischendurch.
Das kenne ich da noch nicht.
Wie gesagt.
Also ein ganz anderes Beispiel ist, wenn man mal Lust hat auf irgendwelche Brownies und man hat ja natürlich kein Barley-Teig daheim, aber man hat vielleicht irgendwie Kakaopulver, weil man hat kein Kakaopulver und irgendwelches Mehl.
Ich habe kein Kakaopulver.
Also ich als Niederländer brauche natürlich immer Kakaopulver.
Ich oder dachte,
Kakaopulver.
Bei euch ist das Käse.
Und ja, Wohnwagen. Ja. Also Käse brauchen wir natürlich auch.
So viel zum Klischee, ne?
Oder Wohnwagen. Oder Wohnwagen.
Wohnwagen, nee, habe ich keine. Meine Großmutter hat eins. Egal. Nee, gut. Was macht man denn? Naja, man mischt es und man tut nochmal Zucker rein und mischt Wasser. Rührt das. Das wird dann so ein etwas dickiges Konsistenz und das hat man alles in einen Mug, wo man normalerweise Kaffee draus trinkt. Woher ist so ein Ding?
Tasse,
ganz genau. Also man hat eine Tasse, da tut man alles rein, ungefähr halbwegs, stellt man es in die Mikrowelle, 1 Minute 40, bam, Brownie.
Auch cool.
Genial.
Müsste man mal ausprobieren.
Ja, ja, habe ich regelmäßig ausprobiert. Also lauter so beeindruckende Sache. Da gibt es natürlich diese Lifehacks-Webseite, wo man jetzt
genau. Halt,
wo man jetzt halt beliebig viele rausholen kann. Es gibt auch diese ganze GIF-Geschichte, wo halt das Gleiche vorgestellt wird als Beispiele, wie man seinem Leben effizienter machen kann. Vieles davon ist aber auch Bullshit, finde ich. Also für viele Sachen denke ich von, ja, das ist nicht effizienter, man lernt nichts davon und es ist einfach nur lustig. Also das lustig lohnt sich dann doch, aber...
Ja. Aber nicht zum selber machen, zum Angucken, ja.
Ja, das, was genau. Was öfters gemacht wird, ist ja, wenn man zum Beispiel einen Schlüssel hat, den aber nicht vervielfältigen kann, aus welchen Gründen auch immer, dass man da irgendwie ein Safe oder eine Kasse oder irgendwas Sicheres nimmt, das versperrt und davon den Schlüssel vervielfältigt und da dann mehrere den Schlüssel zum Schlüssel haben. Doof ist nur, wenn man dann vergisst, dass man das in den Schließfach gesperrt hat und vergessen hat, es den Leuten zu sagen, dass es da drin ist.
Ja, genau. Da kenne ich so einen.
Du auch?
Ja, ja. Wie war es denn eigentlich mit dieser Nö die letzte Zeit? Ich sage jetzt nichts mehr. Also, man kann auch noch mal kurz erzählen, um mal wieder zurück zum Computer zu gehen, weil da fühlen wir uns doch so wohl. Oder bin ich ja jetzt alleine.
Nö.
Wir können quer miteinander erzählen. Also, ich würde es eigentlich auch schon als Lifehack bezeichnen, obwohl es mit Computer zu tun hat. Zum Beispiel, was ich öfters vorgeschlagen habe, weil die Leute ja nicht hier sein können, weil sie irgendwo anders wohnen oder so, habe ich vorgeschlagen, dass wir die Leute per TeamSpeak oder Mumble oder Skype hier zuschalten.
Mit so grottiger Audioqualität.
Hey, das Doku-Band läuft auch nur mit MP3, keine Ahnung, welche Qualität, aber es wird dadurch nicht schlimmer.
Das ist das größte Problem mit Mumble und so weiter, ist meistens, dass irgendwelche Leute irgendwelche Mikrofone haben, die irgendwo billig zu kriegen sind für halt 10 Euro, wo dann halt entsprechend die Qualität auch nicht so angenehm ist für die Zuhörer insbesondere. Ich glaube, ich würde die das nicht antun.
Ach, gut.
Ja. Das andere Beispiel, was du gerade genannt hast, war natürlich diesen Stream, den man mal aufsetzen konnte.
Genau. Nur habe ich keine sinnvolle Kamera und mich alleine möchte ich jetzt im Stream auch nicht zeigen.
Ja. Ja, ist auch nicht so. Nee, gut. Um nochmal zurück zum Internet zu kommen. Also früher haben wahrscheinlich viele Leute auch mal rumgehackt. Was habt ihr denn so in eurer Schulzeit und so weiter alles kaputt gemacht?
Also ich habe irgendwann irgendwann habe ich so ein Windows-Buch gefunden und dann WinPop-Up entdeckt. Das war auf Windows 1998 drauf. Das hat das war mehr oder weniger eine GUI, die NetSend Nachrichten geschickt hat.
Ah, NetSend, ja. Ich erinnere mich.
Und das haben wir halt bei uns im Raum halt eben für Chats benutzt, weil wir haben. Das hat es ja halt bei uns in der Gruppe, das war in der Anfangszeiten von meiner Schule, von der Roboter AG, jeder am Rechner hat irgendwie rumprogrammiert und man konnte den Leuten ja nicht ständig auf die Schulter tippen, also hat sich irgendwann rumgesprochen, wir können das als Chat benutzen, muss man nicht drauf installieren, weil installieren auf dem Rechner war sowieso komisch. Und dann haben wir halt darüber gechattet und gut, für uns war das halt gut, wenn man da hauptsächlich überall im Raum Windows 98 oder 95 installiert war, war das halt egal. Da hat man einfach Nachrichten an alle geschickt.
Gab es in 2000 übrigens auch noch.
Ja, bloß im 2000er war ein Nachrichtendienst im Hintergrund und da kam das Pop-up hoch. Und wir haben halt nicht gewusst und im Lehrerzimmer saß halt eben da ein Lehrer am Rechner mit Windows 2000 und wir schreiben unten in unserem Computerraum unsere Nachrichten an alle, an die komplette Gruppe und der Lehrer sitzt so mit, was zum Teufel, und kommt erstmal runter, wer hat diese Nachricht geschrieben?
Okay. Also,
wie habt ihr das gemacht?
Aha. Früher bei uns gab es sowas Ähnliches. Wir waren in der Schule, wir hatten eine Langeweile, wir haben ja Informatik gemacht, alles fertig programmiert und gedacht, jetzt können wir doch mal was Lustiges machen. Mit irgendwelchen Leuten, die halt nervig waren, die saßen hinter dem Computer und hat rausgefunden, das NetSend, das läuft da. Was haben wir denn gemacht? Naja, mit NetSend konnte man auch bestimmte Computer ansprechen. Was haben wir denn gemacht? Naja, wir hatten ein Batch-Script geschrieben, das 1000 von dieser Nachricht hingeschickt hat. Das hat natürlich so schöne Pop-Ups alles drüber gemacht und das war auch schön im Vordergrund, konnte man nicht wegklicken. Und halt lauter so Sachen, die man halt zur Schulseite macht.
Ich weiß nicht, ich habe da nicht viel zu erzählen, was ich an Hacks gemacht habe. Ich habe eigentlich meistens immer nur die Computer andere kaputt gemacht.
Hast oder willst nicht?
Willentlich oder
unwillig? Weißt du, meine Jugend war, was Computer angeht, echt unspektakulär.
Ja.
Das Einzige war nur, ein Kumpel von mir hatte mal ein Kumpel von mir hatte mal auf seinem Rechner von seinen Eltern das war irgendwie ein Jugendschutzprogramm von 1&1. Also mitgeliefert von 1&1, das war halt irgendwie drauf gebügelt schon, keine Ahnung, Basic. Das war ewig her, da haben die ganzen Internetprovider noch irgendwie Murks gemacht, wie sie wollten. Und irgendwie haben wir das Ding einfach so kaputt gemacht, dass es irgendwann gesagt hat, fuck this shit, macht einfach, was ihr wollt.
Was ist denn 1&1?
Ein ISP.
Internet Service Provider.
Ja, in Deutschland, oder? Ja. Aha, okay. Nie was gehört.
Ja, das ist so ein
obskuren, den es nicht mehr gibt.
Genau. Oder was? Nee, den gibt es aber noch.
Also es gibt AOL ihn noch,
aber gibt's nicht mehr. Und es ist so wie AOL.
Ja, also vom Service ungefähr war er. Damals war er ja wie AOL.
Immer so Frisbees hingeschickt, oder? Die haben auch dich immer so Frisbees zugeschickt.
Nein, AOL. Das nicht.
Nein,
AOL hat immer CDs zugeschickt, genau.
Ich kenne aber AOL nur von dem, dass sie Frisbees zuschicken. Das ist das Einzige, wovon ich AOL kenne. Ich habe noch nie von, bis halt irgendwie
ich Internet oder so. Damals super
AOL cool. Gibt's immer noch, ne?
Ja, nur nicht hier.
Nur nicht hier.
Ist America Online.
Ja, genau.
Ich fand die CDs damals richtig cool, weil mit einer WLAN-Verbindung wolltest du nicht den neuesten Internet Explorer runterladen. Und da war die CD super cool, weil da war der neueste einfach schon rar.
Ja, das ist natürlich ein Vorteil.
Aber diese CD als Frisbee ist doch auch ein Lifehack, oder?
Ja, ich glaube, vielleicht.
Okay,
wir das sind alternativ nutzen.
Also, wir haben die bei uns immer über den Garten gehängt, damit die Vögel nicht mehr reinfliegen.
Das ist ein richtiger Lifehack.
Ja, das ging mit jeder CD, aber...
AOL-CDs hatte man halt so viele davon. Ja. Ich glaube, die haben sie bei uns damals im Kaufland irgendwo einfach in so einer offenen Schale rumliegen lassen. Da konntest du hingehen, einfach mal 15 mitnehmen. Und dann, ja.
Rumwerfen.
Genau.
Spielzeug.
Ja, das ist das Schlimme. Also, wenn du zum Teil zum Elektronikhändler gehst und der da gerade irgendwelche Angebote hat, sind zum Teil die echten Telefone billiger als die Spielzeugtelefone, die du beim Spielzeughändler findest.
Was sind denn Spielzeugtelefone?
Ja, Telefon und Elektronik.
Aha. Gibt's sowas?
Ja. Ja. Weißt du, es gibt auch Spielzeuggeld. Und das Bittere ist, das ist teurer als das Äquivalent in Echtgeld.
Ja, ja, okay. Und du darfst es nicht mitnehmen im Flugzeug, glaube ich. So wie du alles nicht mitnehmen darfst
im Flugzeug. Du darfst im Flugzeug eh nichts mitnehmen. Nee, genau. Also, mittlerweile ist es ja echt ein Wunder, dass du überhaupt noch selbst ins Flugzeug rein darfst. Aber
dass du überhaupt bekleidet ins Flugzeug darfst.
Aber das ist ja jetzt wieder eine andere Sache.
Ja, ja, also die letztes heißt, dass es gut funktioniert. Noch einen anderen schönen Hack, die ist das Upside-Down-Internet, wo man bestimmt mal schon mal drüber geredet hat, aber wo man nochmal erwähnen kann. Also das Upside-Down-Internet, also Upside-Down, also umgedreht Internet, war eine Geschichte von, ich weiß nicht, so im letzten Jahrhundert vermutlich. Und da hat einer einen Access Point gehabt, also einen Wireless Access Point. Und seine Nachbarn haben da sich reingeloggt und hat sich jetzt überlegt, die haben jetzt, ich könnte es verschlüsseln, aber ich kann es auch, ich kann es mir auch lustig machen. Was hat er dann gemacht? Naja, folgendes, er hat sich seinen Server so, sein Ding so konfiguriert, seinen Router, dass er halt alle Verbindungen abgegriffen hat und hat sich mit IP-Tables die Sachen umgeroutet nach woanders. Wo war das denn? Naja, nach irgendwelche Katze-Webseite. Und danach war es ihm aber ein bisschen langweilig, weil ja, dann kommen die halt nicht mehr ins Internet, vielleicht geht die dann weg. Was hat er dann gemacht? Er hat ein Perl-Skript zusammengeschrieben, das die Live-HTTP-Verbindung aufgemacht hat und alle Text mit 180 Grad gedreht hat und auch alle Bilder. Und da gibt es halt das schöne Bilder vom Upside-Down-Internet. Und davon werden wir natürlich auch entsprechend einen Link ins Internet stellen. Und insbesondere kam das sogar zu einem XKCD-Comic.
Ah, cool. Machen wir Musik, danach reden wir weiter über Hacks. Oh, ihr könnt uns gerne anrufen und über eure Hacks erzählen. 0731 938 6299 oder in irc.in-ulm.de im Channel Dev Radio oder über Twitter @dev_radio. Bitte tut's doch endlich mal.
Wiederhol doch mal das Telefonnummer, vielleicht redest du zu schnell.
0731 938 6299. Und jetzt weiter aus dem Watch Dogs Soundtrack. Ich hab mir gerade heute zu voll nur Musik
zu singen. Sag 5 sind wir dann.
Ja, Revelation Number 3. Ja. Willkommen zurück bei Dev Radio, Folge Nummer 270. Ich bin Reki, im Studio sind Renz und Hade. Tja, wir haben gerade wieder über Lifehacks geredet, beziehungsweise der Teil der Folge geht ja über Lifehacks und ähnliche Sachen. Mhm. Und wir hatten gerade das Thema mit zerkratzte CDs reparieren. Du kannst für etwa 10 Euro beim Laden deines Fair- oder Misstrauens so ein komisches Set kaufen und versuchen, die CD zu reparieren.
Ist das nur 10 Euro mittlerweile? Früher war das irgendwo im Bereich Hunderten, wo man dann halt so ein Tool kaufen konnte, um dann magisch die CDs zu reparieren. Und so.
Ja, für 10 Euro kriegst du die billige Version davon. Da hast du so ein komisches Zeugs, das aussieht wie Sekundenkleber und musst du dann mit deinem Küchentuch versuchen, das Zeug zu
verteilen.
Die automatischen Tools sind halt cooler, weil du tust die CD einfach rein und das tut's für dich automatisch. Ja. Aber ja, aber ich glaube, das Tool kostet mittlerweile nur noch 50, also das automatisierte Tool. Aha. Aber gut, bevor du dir so komische Creme kaufst, kannst du ja genauso Zahnpasta nehmen, so welche mit Mikrowellen. Oder wie Renz sagt, Bananen. Ich sollte vielleicht auch Renz mal online schalten.
Aha. Oder Bananen. Mich online schalten wäre auch gut, ja.
Oder die, ich hatte ja noch gesagt, wir könnten noch über Hacks reden, die heute keiner mehr kennt. Zumindest die nach einem bestimmten Jahres geboren sind.
Welches Jahr meinst du jetzt?
Weiß ich nicht mehr. Also kennst du den Zusammenhang von einem Bleistift und einer Audiokassette? Okay, wir sind im selben Jahr geboren, deswegen.
Ich denke nicht. Oh. Also ich weiß, dass man das damit zurückdrehen kann. Aber
genau. Ja. Das kennen heutzutage. Wer kennt das heute noch? Wer kennt heute noch Kassetten? Wer kennt heute noch VHS?
Ich habe noch so einen großen Box mit Kassetten daheim.
Du bist auch alt.
Dankeschön.
Ich hab hier doch so ein Teil zum Tapes abspielen. Ich hab bloß keine Ahnung, wie man hier die auf der Anlage hier die Tapes abspielt, aber wir haben hier. Oh, es geht sogar. Ich habe sogar die Einstellung.
Ja,
Wir können die Tapes abspielen, wenn ihr wollt
und
wenn ihr
mitnehmt. Okay, folgendes Problem. Ich habe kein Tapes, wo was draufsteht und mein Spieler daheim ist kaputt. Also wenn wir jetzt einen Lifehack hätten, die Tape-Abspieler repariert, das wäre natürlich sehr schön.
Also ich kenne bloß einen Hack, wie man Schallplatten abspielt.
Na, okay, der ist auch schön.
Das ist du nimmst eine Stecknadel, nimmst Bogen Papier, rollst das Papier so zu einem Trichter, steckst die Stecknadel am unteren Ende rein und drehst die Schallplatte einfach von Hand.
Und das funktioniert.
Und das funktioniert. Analoge Technik.
Macht das dann die Schallplatte nicht kaputt? Also ich meine, Stecknadel ist doch... Du musst halt mit dem Druck aufpassen, vermutlich, oder?
Ja, genau.
Eigentlich brauchst du gar keinen Druck haben. Also du musst das Ding halt so hinstellen, dass es genau die Nadel halt reingeht, aber die Nadel keinen Druck ausübt. Mhm. Und die Schallplatte den Druck auf die Nadel macht. Mhm. Und die Nadel zum Schwingen.
Also es gibt dazu einen ausführlicheren Lifehack, ich weiß nicht mehr, wo ich das gefunden habe, vor irgendwie einige Jahren, um halt das zu machen. Aber dann gibt es halt noch einen Teil, das auch die Drehung etwas automatisiert, damit du halt irgendwo bewegen kannst außerhalb der Schallplatte, damit du es nicht von Hand anfassen musst. Mhm. Vielleicht finden wir das nochmal. Ansonsten ist das ja einen sehr schönen. Leider kann das Teil nicht digitalisieren. Das Einzige, was ich mit meiner Schallplatte machen möchte, digitalisieren. Machen die auch 78?
Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was Schallplatten sind. Ich weiß, Schallplatten sind irgendwie schwarz.
Sind aus Vinyl, ne?
Sind aus Vinyl. Man kann sehr teure Brillen draus machen.
Brillen, okay. Das ist neu. Gut, nee, ich kann mal die ganz alten Schallplatten mitnehmen, dann können wir diesen ganzen Krach von aus den 30er Jahren in dem Radio abspielen. Mal schauen, ob wir dann überhaupt noch Zuhörer haben.
Also der regen Beteiligung hier am Telefon und im Chat zufolge hört uns ja eh keiner zu, zumindest nicht live.
Vielleicht weil du es nicht gestern angekündigt hast auf Twitter, so wie du normalerweise machst, wo eh keiner liest.
Stimmt, wir haben irgendwie viele Follower mittlerweile auf Twitter.
Das sind wahrscheinlich alles Bogus-Accounts oder so. Obwohl, ich bin da auch dabei. Zähle nicht das Bogus-Account. Dann kann ich noch erzählen von etwas, das ich versucht habe, mich anzulernen, was man vielleicht auch als High-Effekt bezeichnen könnte, nämlich das Schnelllesen. Es ist ja so, als Forscher muss man auch viele Dokumente lesen. Lesen ist langweilig und lesen dauert lange, insbesondere bei mir. Deswegen habe ich gedacht, da kann ich mich doch endlich mal hinsetzen und mal so Sachen ausprobieren. Und normalerweise gibt es dann irgendwie Bücher, die man kaufen kann, und Kursen, die man folgen kann für tausende Euros und überhaupt. Da habe ich natürlich keine Lust drauf. Das habe ich gemacht. Ich habe Google aufgemacht. Ich habe gesucht nach Open Source Speed Reading oder sowas ähnliches. Mhm. Und bin dann ziemlich schnell sogar gestoßen auf ein Tool, das heißt Open Spritz, also SPIRTZ. Weg. Mhm. Und also Spritz scheint wohl so eine Methode zu sein, wo man auch Bücher dazu kaufen kann und sonst was. Keine Ahnung. Jedenfalls haben da irgendwelche Programmierer sich hingesetzt und gedacht, das kann ich doch mal implementieren, das, was sie da machen. Mhm. Das, was sie da machen, sieht ungefähr folgendes aus. Man hat ein Buch, man gibt das Tool dem Buch und sagt, hier, Tool, mach doch mal. Was macht er denn? Naja, er schreibt die Wörter jeweils einzeln auf und zeigt die ganz, ganz schnell hintereinander an. Und man soll quasi nur draufschauen. Da gibt es einen Buchstab, der rot ist. Da soll man draufschauen und da zentriert er die Wörter dran. Und ich denke, das funktioniert nur mit englischen Sprache, weil das Rote irgendwas Spezielles darstellt, weil eben, besonders für längere Wörter ist es nicht immer in der Mitte, sondern manchmal ganz, ganz links. Und deswegen vermute ich, dass es gebaut ist für Englisch. Aber man kann es zum Beispiel hernehmen, um insbesondere Webseiten zu lesen, im Fall von OpenSpritz. Und auf der GitHub-Seite dazu gibt es auch eine riesen Menge an Links nach anderen Tools, die zum Beispiel für Android das Gleiche machen mit EPUBs. Leider war alles, was ich zum Lesen hatte, in PDF-Form. Und hat das wohl so halb funktioniert. Trotzdem war ich sehr beeindruckt, wie schnell man damit lesen kann, obwohl man denkt, ja, einzelne Wörter, dann verstehe ich doch nichts mehr. Also es lohnt sich, das mal auszuprobieren, auch nur zum Spaß. Und deswegen wollte ich davon nochmal erzählen.
Ich versuche es immer mit Text-to-Speech-Programmen. Und
okay.
Dann muss ich mich nicht ganz so drauf konzentrieren, das Ding zu lesen, aber immer doch. Schon konzentrieren und aber Text-to-Speech, ich weiß nicht, also Open Source habe ich bisher noch nichts Tolles gefunden.
Da gab's doch einiges. Ja, ich habe irgendwann mal in Repositories gesucht, aber.
Also das Einzige, was ich wirklich weiß, was mit Sprachsynthese sinnvoll funktioniert, sind Vocaloid und das ist Musik.
Weil da
die Melodie schon gegeben ist. Vocaloid ist super cool. Ich wünschte, das gäbe es in Open Source.
Also, da gibt es ein großes Problem. Nee, Moment, was wollte ich jetzt erzählen? genau, ein großes Problem. Es ist nicht schnell. Nämlich, also für mich zumindest ist, wäre Text-to-Speech zu langsam.
Ja, das kannst du beliebig einstellen. Das ist so wie Markus, wo man sagt, mach ich schneller oder langsamer.
Das ist aber sehr gemein, was du jetzt sagst. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sich da sehr gut steuern lassen und sich überlegen können, wie schnell oder langsam sie reden.
Das stimmt. Bei Markus ist es ja, dass er sich bemühen muss, langsamer zu sprechen, weil man ihn sonst im Radio nicht versteht.
Naja, ja. Also manchmal hat er das Problem. Ich habe aber, glaube ich, das Problem auch manchmal. Und mit meinem gebrochenen Deutsch,
ja. Das habe ich auch. Und dann versteht man mich auch nicht immer.
Naja, gut. Ich glaube, jeder hat das Problem manchmal. Also, was ich gerne hätte, um mal auf dein Beispiel zurückzukommen, ist nämlich genau das Gegenteil. Speech-to-Text. Also da gibt es natürlich so Tools von Android, die so halbwegs funktionieren, wo ich eigentlich gerne hätte, dass es einen gescheiten Open-Source-Tool gibt, der das für mich macht. Damit ich quasi irgendwelche Sachen aufnehmen kann und danach in Text konvertiere.
Die Spracherkennung von Google ist ja irgendwie, funktioniert richtig gut. Zumindest auf Englisch.
Nee.
Also er hat bisher alles erkannt, was ich gesagt habe, aber das sind meistens auch nur so Sachen wie, erinnere mich morgen daran, den Müll rauszubringen.
Ja, okay.
Also ich habe noch nicht versucht, irgendwelche größeren Texte damit zu diktieren.
Okay. Ich habe es manchmal versucht mit so einem Notizenprogramm, wo ich dann halt irgendwelche Notizen aufgeschrieben habe, während ich irgendwas anderes gekocht habe oder so, keine Ahnung, da hat es ja nicht funktioniert. Also es hat so halb funktioniert. Vielleicht ist mein Englisch zu kaputt.
Ich glaube nicht, dass mein Englisch besser ist.
Also, was haben wir denn noch für schöne Lifehacks? Vielleicht gar keine mehr. Sind wir aber sehr schnell am Ende kommen. Dann kann man doch noch mal was aus diesem Hacker-Geschichte erzählen. Ich habe vorher gemeint, da gibt es ein Beispiel, wie wird man Hacker? Und das ist zerteilt in irgendwelche Unterteilen. Da können wir jetzt vielleicht noch mal drauf zurückkommen, um zu schauen, wie einigt sich das jetzt eigentlich mit dieser ganzen Live-Hacker-Geschichte? Was eigentlich eher so ein neues Ding ist. Also da gibt es einerseits diese Hacker-Attitude und dann gibt es halt noch einen Satz an Skills, die man vielleicht haben soll, also Sachen, also Fähigkeiten, die man haben soll. Und dann gibt es halt noch das Status-Teil, was ich vielleicht eher als weniger wichtig bezeichnen würde. Also da gibt es quasi drei Aspekte, die werden was ausführlicher beschrieben, was es heißt, Hacker zu sein. Also erstmal, wie verhalte ich mich ein Problem entgegen, so wie HD früher am Anfang gesagt hat. Das heißt, es gibt ganz viele interessante Probleme und man sollte die versuchen zu lösen und auf einen interessanten Weg zu lösen, aber auch man soll nicht diese Lösungen mehrmals das Rad neu erfinden, das soll man nicht machen, deswegen Open Source. Und wenn man Langeweile hat, das soll man was machen, weil Langeweile ist nicht schlecht. Und das Gegenteil, Freiheit ist gut. Also da gibt es halt diese ganze Cyberpunk-Geschichte, die man bestimmt auch kennt, wo wir heute hier gar nicht drüber geredet haben. Und Kompetenz ist das Wichtigste im Leben. Das ist so die Hacker-Attitude, so wie die das beschreiben.
Okay, da passt, da funktioniert ja mein Projekt, das ich ja aktuell nebenbei habe, ja wunderbar gut rein.
Mhm. Ich glaube auch, da passen die ganzen Lifehacks sehr gut rein, weil man sich da ja aktiv neue Gedanken macht, Probleme neu zu lösen, wenn man halt irgendwelche Probleme, weil ich meine, Hackers haben auch ein echtes Leben. Die Welt behauptet immer, das ist nicht so, Hackers ist sogar 24 Stunden hinter dem Computer, stimmt aber gar nicht. Manchmal machen die auch nützliche Sachen.
Also Hacker, manchmal?
Also Hacker heute haben auch soziales Leben und sind nicht in Arbeit, nicht nur alleine, sind sogar teamfähig geworden.
Ja, gut. Also da gibt es auch wichtige Gegenbeispiele. Liebes Torf als Theodorat, ich sage jetzt nichts mehr.
Okay.
Gut, das zweite Aspekt sind die Skills und also die Fähigkeiten. Und da ist es eher anders im Vergleich zu den Lifehacks. Weil in den Lifehacks, da hat man ja nicht so wirklich Fähigkeiten, wo man sagt, okay, das sind die Fähigkeiten, wenn man ein Hacker ist.
Naja, für einen Lifehack brauchst du erstmal Kreativität. Du musst halt erstmal, das brauchst du ja als Hacker, egal ob in der digitalen oder in der realen Welt, brauchst du ja immer ein bisschen Kreativität, weil klar, Lifehacks sind so, ich probiere Shit jetzt einfach mal aus, vielleicht funktioniert's, vielleicht funktioniert's nicht. Und wenn du nicht kreativ bist, dann kommst du erst gar nicht auf die Idee. Und so ist es ja auch im Digitalen so. Man hat ja einen altbewährten Weg, den man gehen könnte, aber um auf was Neues zu kommen, musst du ja kreativ sein und erstmal so die zündende Idee haben, so bam, so könnte es funktionieren. Also Kreativität ist das, gehört da schon auch dazu.
Für mich ist das der Hacker-Attitude.
Achso, das ist Attitude, okay. Ja.
Finde ich persönlich, aber ich kann, also ja, was sie hier mit Basic Hacking Skills bezeichnen sind, man soll wissen, wie man programmiert. Man sollte eine generelle Ahnung haben von irgendwelchen Programmier und dann nicht eine Sprache lernen, sondern dann das Konzept vom Programmieren lernen. Das ist sehr wichtig und das sieht man halt manchmal in halt so irgendwelche Vorlesungen, wo dann halt Studenten kommen, die eine Sprache können und wenn du die in eine andere Sprache gibst, dann denkst du, das ist nicht Sprache X, C Sharp oder Java und die sagen dann, verstehe ich nicht. Und was man als Hacker können soll, laut diesem Tutorial jetzt, ist, dass du verstehen solltest, wie Programmiersprachen funktionieren und
ja,
wie man
eigentlich halt ist ja das Studierziel ja wirklich programmieren zu können und nicht, dass man genau eine Sprache kann und nichts anderes.
Aber bei euch im Studium ist es schon ziemlich gezielt auf eine Sprache, oder?
Habe ich manchmal es ist nicht so gedacht, aber irgendwie ist das, was man sich dabei gedacht hat und was die Leute machen, weil sie sich immer den einfachsten Weg raussuchen.
Ja.
Was kommt denn anderes?
Also, da kommt wieder diese Hacker-Attitude zurück. Man soll ja nicht immer den einfachen Weg suchen, man soll halt den sinnvollsten Weg suchen.
Genau.
Und dann gibt es halt das zweite Teil, wo es halt geht um, wie man Unix verwendet, beziehungsweise Linux. Und man sollte verstehen, wie man HTML schreibt und wie man das Web verwendet. Da merkt man doch, dass das Guide etwas älter ist.
Also ich weiß nicht. Also heute kann die Hälfte der Leute immer noch nicht Google benutzen. Und wenn man, nein, das sage ich jetzt lieber nicht.
Und nur wenn man Google benutzen kann, kann man nicht unbedingt HTML.
Ja, genau. Aber Google benutzen ist bei vielen Leuten schon wirklich...
Google benutzen ist auch nicht einfach.
Ja, aber...
Wieso? Du gehst einfach hin und tippst ein, was du willst. Google ist meistens intelligent genug, um zu wissen, was du willst.
Ja, andererseits ist es schon, also wenn man sich halt überlegt, wie Computer sich jetzt in die Schule reinbringen und wenn man bestimmt mit Chaos macht Schule, ich weiß nicht genau, was da gemacht wird, aber dass die auch so ein Hauptthema ist, wie findet man Informationen? Und das ist ein nicht triviales Problem. Das ist wirklich also, schwierig.
Die Leute lächeln, weil IT-Crowd lächeln die immer drüber, wenn genau der Satz kommt von der You can break the internet when you type Google into Google. Aha. Alle lachen drüber. Und ich muss sagen, aber eigentlich hat sie recht. Das Internet ist dabei kaputt gegangen, weil die Leute Google in Google gegeben haben und jetzt Google irgendwelche komischen Sachen macht damit.
Aha.
Und jetzt eben Google jetzt irgendwie ganz komische Sachen macht, obwohl du eigentlich was ganz anderes gemeint hattest.
Ach so. Ja, das ist insbesondere in dem Moment der Fall, wenn du so einen Google-Account hast und dann öfters mal auf gewisse Sachen suchst und dann versuchst, etwas anderes mit der gleichen Name zu finden. Das ist sehr schwierig. Weil dann brauchst du ja eigentlich einen Browser, die ein Private Browsing-System hat, damit du halt den Unterschied mal feststellst. Aber gut, das ist ein bisschen off-topic. Das letzte Teil, das da noch steht, ist das Verwenden von gutes Englisch. Also gut Englisch sprechen können.
Ja, sprechen vielleicht nicht, schreiben zumindest.
Schreiben. Sprechen ist bestimmt auch sinnvoll. Aber also wenn man Code schreibt, das ist eigentlich vielleicht das ganz, ganz Wichtigste. Wenn du Code schreibst und du schreibst es für nachher irgendwo auf GitHub legen oder irgendwo hinlegen oder irgendjemand geben, schreib Kommentare im Englisch. Weil wenn das jemand anderen zukommt, der vielleicht nicht unbedingt fähig ist in die Sprache, wo du Kommentare drin schreibst, insbesondere wenn du als Niederländer einen Code schreibst und es halt nur 16 Millionen Leuten gibt, die Niederländisch, ja gut, 20 Millionen vielleicht, die Niederländisch verstehen, ist die Chance relativ groß, dass einer dazukommt und denkt, das verstehe ich nicht. Und wenn du im Englischen schreibst, also viele Leute können kein Englisch, aber die meisten Leute, auch wenn es nicht der erste Sprache ist, die verstehen etwas ein gebrochenes Englisch, insbesondere im Lesen. Naja, also es lohnt sich wirklich, Englisch zu können.
Die meisten Leute, die programmieren können, können Englisch, weil die meisten Programmierbefehle ja Englisch sind. Und
das sagst du jetzt.
Ja, aber klar, man kann sich natürlich auch als Mnemonik einfach sagen, ich weiß das, mach das und so, aber aha. Ich meine, die allgemein anerkannte globale wissenschaftliche Sprache ist halt im großen Englisch und insofern jeder der wirklich richtig in, vor allem es geht ja nicht nur darum beim Hacken, ja nicht nur darum zu einfach was zu coden, sondern es auch zu verstehen. Mhm. Und spätestens da brauchst du dann wieder Englisch, um dann das Verständnis auch allgemein noch zu bekommen. Mhm. Und mit anderen austauschen zu können.
Also es, das letzte ist das
Hacker zu sein ist ja nicht wie so ein Hikimori, wie so ein ich hock die ganze Zeit 24/7 an meinem Rechner in meinem Zimmer und ich mach nichts anderes, sondern...
Und ich mach keine RSC.
Genau, sondern es geht ja auch darum, ich mach was und ich krieg eine neue Idee, ich hab einen neuen Ansatz, ich verfolg den Ansatz, ich schaff das und dann nehme ich das Ding, ich kopiere es auf meine Diskette, CD, Festplatte, whatever und lass es in der Versenkung verschwinden, pack es in die Schublade und weg ist, sondern ich kommuniziere das mit den Leuten, weil... Das gehört für mich auch ein bisschen so zum Hacker-Ethos. Mhm. Eben dieser Open-Source-Gedanke, so das Zeug gehört allen. Mhm.
Genau, das ist auch das dritte Teil diesen Hacker-Culture, wo man sagt, schreib Open-Source-Software, hilf mit das Bauen von dem Software, hilf mit das Debuggen von dem Software. Und da fühle ich mich immer sehr schuldig, wenn ich sowas lese und denke, oh scheiße, ich sollte mal die
Windows-Fehlerberichte senden.
Nee. Ich sollte mal die Debugs, also ich habe oft das mal, dass irgendwelche Software nicht genauso funktioniert, wie ich es haben will, aber nicht so schlimm, dass es wirklich kaputt ist. Denke mir dann, jetzt keine Zeit, irgendwann anders, wenn ich nicht arbeite, dann soll ich mal wieder das machen.
Ja, ich habe aktuell immer das mit, ach, das Artbild hier ist kaputt, ich repariere es mal von Hand und ach, willst du es jetzt wirklich noch in das Format fressen, damit das alle davon was haben? Aha. Ach, du hast keine Zeit und lass es wieder bleiben.
Ja, ja.
Und dann später ärgerst du dich dann wieder drüber, weil du jetzt auf ein anderes System das gleiche Paket brauchst und es ist wieder kaputt und darfst es wieder reparieren.
Also heute Morgen hatte ich zum Beispiel das Problem, weil mein Server läuft noch auf Debian Old Stable und da hat man so ein Problem mit irgendwelchen lokalen...
Debian Old Stable, das gibt's doch in Old Rusty Broken Engine.
Squeeze heißt das. So alt ist es nicht. Das ist auch zu alt.
Kommt es noch aus 7 Jahrtausend?
Ja.
Kommt es aus diesem Jahrzehnt?
Nee. Definitiv nicht.
Okay, machen wir Musik, danach reden wir weiter über Hacks. Und ihr sagt euch, die Zuhörer sollen sich doch endlich melden. Ich bin hier vollkommen verzweifelt.
Ja, wirklich. Du Arme.
Okay. Willkommen zu Ruf bei Dev Radio. Wir hatten gerade das Thema Schrittzähler diskutiert. Mhm. Also während der Musikpause.
Ja, genau.
Und Ich referenziere nochmal die Folge über Pokémon, die ich mit Lukas damals gemacht habe. Folge Nummer 8, das werdet ihr schon sehen. Und zwar, da hatten wir ja erwähnt, dass die so im Vergleich der Schrittzähler irgendwie die Pokémon-Schrittzähler irgendwie so am besten sind. Also die, also auch die von Nintendo, der in der 3DS drin ist, der Pokéwalker, Pokémon Pikachu Pedometer, Pokémon Pikachu Pedometer Color.
Aha.
Da gab's viele.
Ich merk's.
Ja, die, da das ja hauptsächlich an Kinder gerichtet waren, ja das Ziel hatten, die Kinder zur Bewegung
anzuregen.
Anzuregen, genau. Wie hattest du es bitte genannt? Gamification?
Gamification. Ah, kennst du es nicht?
Nee,
nicht unbedingt. Also, Gamification ist ein relativ breites Konzept, was im Endeffekt nur heißt, ich gebe Leute irgendwelche kleine Rewards, wo die halt feststellen, ich bin das Beste in irgendwas oder ich verdiene Punkte in irgendwas, was da nicht Geld ist oder so, sondern einfach so das Intrinsic Reward quasi. Und das wird auch viel in so Geschäftskontexte eingesetzt. Mein Bruder hat dazu einen Kurs gemacht und deswegen weiß ich jetzt ganz, ganz viel davon.
Okay. Also Achievements?
Ja, ganz genau. Okay. Also es gibt dazu ein Spiel, das heißt Achievement Unlocked. Ah, ihr sollt das mal nachgoogeln.
Ich kenn's, ich hab's durchgespielt.
Ist das das mit diesem Elefanten da?
Ja, genau, da gibt's mehrere davon.
Okay. Ja, ja, die kenn ich.
Gut, die kenn ich, ja. Du wolltest doch kurz weiter.
Ich wollte noch kurz was sagen. Kam mir dann auch in der Pause noch zu den ganzen Kameras, die ich erwähnt hatte, die man ja auch offen einsehen kann. DeepFace, die Gesichtsanalyse-Software von Facebook, die beim automatischen Tagging verwendet wird und auch zur Verwendung kommt, wenn jemand selber jemanden taggt, also wenn ich jetzt jemanden taggen würde, so, die ist in der Lage, also zwei Bilder zu bekommen und zu gucken, ob auf beiden Bildern dieselbe Person ist, schafft sie zu 95,2% irgendwie so um den Dreh rum.
Okay, das ist
ein
recht viel.
Das ist recht viel. Verglichen, aha, ein Mensch, der das, der dieselbe Aufgabe bekommen würde, wäre bei 95,5%. Nicht schlecht. DeepFace lässt sich sogar noch weiter verwenden. Man kann anhand eines, wie soll man sagen, partiellen Gesichts, also anhand eines schrägen Gesichtes zum Beispiel ein 3D-Modell des Restgesichts erstellen lassen.
Aha, okay.
Nicht mit allen Informationen, natürlich, wenn du nicht perfekte Symmetrie hast, dann natürlich nicht. Mhm. Es sei denn, er kann aus anderen Bildern extrapolieren. Aber wenn DeepFace zum Beispiel eine Seiteneinsicht von einem Gesicht bekommt, ist es möglich, da dann eine Gesichtskarte zu erstellen.
Okay, schön.
Scary. Ja. Scary, aber dass es möglich ist, ist ja klar, aber dass sie es tatsächlich machen.
Ja, also es gibt Leute, die werden so weit gehen und sagen, Geschäfte werden dann DeepFace einkaufen, um Kameras in ihrem Laden aufzusetzen, DeepFace drauflaufen zu lassen, dann auch noch die ganze Social History von den Leuten auf Twitter, Facebook, sonst was einzusammeln und ihnen dann genau das anzubieten. Personalisierte Werbung und personalisierte Shops genau für die Leute.
Da gibt's was Ähnliches, das machen wir jetzt schon, mit Wi-Fi-Lokalisierung, also Indoor-Localization, wo man halt feststellt, welche Kunden, also nicht wer, sondern dann wo Kunden am längsten im Laden rumstehen zum Beispiel, um das halt festzustellen.
Aber
das ist ziemlich beeindruckend,
wie das genau Ganze die das noch können. Weitaus personalisierter lässt sich mit DeepFace.
Ja, ja, genau, sehr, aber das ist natürlich böse, weil da hat man ja kein Privacy mehr.
Richtig, vor allem personalisierte Werbung dann auch noch.
Ja.
Dass auf jeder Litfaßsäule nur genau das steht, was dich ansprechen könnte.
Als ob es außerhalb von deutschen Litfaßsäulen gibt.
Das, Werbeflächen.
Also das, was man nur mit Filterbubble bezeichnen würde, ist dann ein Problem, oder? Das, was dann mit Filterbubble bezeichnen würde.
Sowas, ja.
Ich glaube, das ist ein Term, der aus der Twitter-Welt kommt, aber... Okay. Also ich habe vor kurzem ein Paper gelesen von irgendwelchen Soziologen, die behauptet haben, dass Bullshit diese Filterbubble, das stimmt gar nicht, was man da alles behauptet. Aber gut, ist ja noch so ein Thema.
Mhm. Okay. Wir haben noch 30 Sekunden. Ich glaube, das reicht sich, um sich zu verabschieden.
Ja, das denke ich auch.
Das war Dev Radio Folge 270. Hier im Mikrofon waren Ricky,
Renz
und Hade.
Wir sehen uns dann in 4 Wochen. Wir hören uns dann in 4 Wochen. In 2 Wochen gibt es da den Podcast von Markus mit dem Thema, keine Ahnung.
Ich denke, es gibt noch aufgezeichnete Sendungen, bevor wir mit Podcast anfangen. Aber vielleicht wird sich nächste Woche schon was herausstellen.